Dennis, schön, dass du da bist. Wir haben uns vor circa 2 Jahren, dürfte das mittlerweile sein, in Mainz kennengelernt. Da hatte ich meinen Kollege vorgestellt und zwar mit solchen Augen, so, weil er voller Fußballfanatiker ist. Sag, hey, das ist Dennis Aogo. Und ich stand halt so da und dachte so, okay, weiß ich nicht, muss ich ihn kennen? Ich bin absoluter Fußball-Legastheniker, aber ich fand es sehr sympathisch, direkt zu Beginn. Und das bringt mich jetzt gleich auch damit starten zur ersten Frage. Wie würdest du dich denn vorstellen, wenn ich keine Ahnung hätte von Fußball? Wer ist Dennis?
Also erstmal freut es mich hier zu sein, um das mal kurz abzurunden. Boah, diese Frage ist für mich super schwer zu beantworten, weil ich gar nicht so, wie soll man sagen, mir fällt sowieso immer schwer, weil meine Fußballkarriere, das ist ja das, warum du vermutest, dass man mich hätte kennen können, für mich schon irgendwie so weit weg ist und ich lebe ja hier so auch ein bisschen in so einer anderen Welt, wo das gar keine Rolle spielt, wer ich bin, was ich jemals gemacht habe. Und ich habe das immer wieder, wenn ich dann in Deutschland bin und vielleicht mal nach einem Foto oder so gefragt werde, dass ich denke, warum will der jetzt eigentlich ein Foto? Und dann fällt mir, ah, okay, da war doch irgendwas. Also es ist schon irgendwie eine Weile her. Deshalb, wenn ich mich vorstellen würde, würde ich ganz normal erzählen, mein Name ist Dennis Aogo, ich bin 38 Jahre alt, ich habe irgendwann mal Fußball gespielt, lebe jetzt in Dubai, habe Familie, 2 Kinder, bin glücklich verheiratet. Und that's it. Eigentlich mehr Raum würde ich jetzt dem besonderen Fußball in dem Sinne gar nicht geben, weil es gar nicht mehr so präsent ist in meinem Leben.
Abgefahren, aber du hast ja im Prinzip jetzt eine Spielerberateragentur, eine eigene.
Genau.
Das heißt, Fußball ist doch noch präsent in deinem Leben, aber du hast eine andere Rolle eingenommen.
Ja, total.
Und du bist jetzt der dritte Fußballer oder ehemalige Fußballer, mit dem ich spreche. Jetzt habe ich einen Hattrick, kann man sagen, ne? Also, das weiß ich noch, was
Mit
das.
wem denn? Habe ich ehrlicherweise gar nicht
Die
mitbekommen.
eine Folge, die ist schon ausgestrahlt, das war mit Timo Hildebrand.
Okay.
Und die andere Folge, die ist noch nicht ausgestrahlt, die wurde jetzt vor circa 2 Wochen gedreht, das ist der Kolja Pusch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der war mal in der zweiten Liga, also nicht in der ersten, der war in der zweiten Liga. Auch einen ganz interessanten Werdegang hingelegt, ist jetzt hat eine eigene Baufirma oder beziehungsweise die vom Papa übernommen und
Okay.
tut jetzt Immobilien entwickeln in Wuppertal, wo er ansässig ist. Aber ich finde es immer interessant, weil Fußballer, Profifußballer, wie du einer warst, die haben ja immer eine sehr begrenzte Zeit in deiner aktiven Karriere. Und das so, was ein Mensch so in 45 Jahren Berufsleben erlebt, gefühlt, das habt ihr so in 10 Jahren packt irgendwie zusammen. Und was für mich immer sehr spannend ist, wenn dann dieser Cut kommt, dass die aktive Karriere endet, was dann in deinem Kopf passiert, ne? Weil, so wie du sagst, so, du bist ja ursprünglich aus Karlsruhe. Ne, also eigentlich sind wir Feinde, ich bin ja Stuttgarter.
Stimmt. Aber mit dem, dass ich dann in Stuttgart gespielt habe, ist
Hast
das
du es wieder
Thema
gut
durch.
gemacht? Hast du Karlsruhe den Rücken gekehrt? Aber wie war das für dich? Also wir kommen auch gleich nochmal zu deiner Karriere. Ich finde das immer faszinierend, weil für mich gleicht das so ein bisschen diese Rolle, wenn ein normal berufstätiger Mensch in Rente geht, ist dasselbe Thema, dass sie oft in eine Art Depression verfallen. Weil dadurch, dass für die meisten Menschen Arbeit eine tragende Rolle im Leben spielt und Freizeit so ein bisschen hinten dran steht, wissen sie dann auf einmal gar nicht mehr, was sie mit dieser neu gewonnenen Zeit anfangen sollen. Wie war das für dich?
Ja, du sprichst zwei Themen eigentlich an, die extrem sind. Einmal, dass du in sehr kurzer Zeit, also sagen wir mal 15, 16, bei dem einen oder anderen vielleicht 20 Jahre, gebündelt so viel erlebst, so viele Eindrücke sammelst, die so extrem sind, dass sie schwer sind, überhaupt in der Zeit zu verarbeiten, geschweige denn, sie bewusst zu leben und zu erleben und auch zu genießen. Das führt dazu, dass ich ganz viele Dinge zum Beispiel auch vergesse. Weil das war ein Overload an Erlebnissen in der Zeit, auch ja, emotional so prägende Erlebnisse, dass dann halt irgendwo ganz viele Dinge auch hinten runterfallen, die dann vielleicht mal passiert sind. Und ich ganz oft erlebe, dass mir jemand sagt, hey, weißt du noch dann und dann und dann? Und die sind bei mir wie, ah, okay, die sind fast gelöscht, weil es einfach so viele Dinge gab in dieser Zeit, weil die so extrem war. dass es schwer ist, das Ganze zu verarbeiten. Also das mal zu dem Thema 15 Jahre gebündelt und Erfahrung und auch Erlebnisse. Man trifft unglaublich viele Menschen, man reist an unglaublich viele Orte. Und das sind ja alles irgendwie Eindrücke, die man erstmal so richtig verarbeiten muss, auch als junger Mensch, muss man ehrlich sagen. Und da hatte ich, du sagst Depression, da komme ich gleich nochmal drauf, aber ich hatte ja auch während meiner Karriere extrem Probleme damit, das zu verarbeiten, insofern, dass ich die Erwartungen, den Druck mit klarkommen musste und auf der anderen Seite aber auch ein Päckchen aus der eigenen Jugend und familiär mitgebracht habe, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass es für mich zu viel war, mein System gekippt ist und dann hatte ich während meiner Karriere tatsächlich schon diese emotionale Probleme, das Ganze zu verarbeiten und mich selbst irgendwie auf Stange zu halten.
Mhm.
Nach der Karriere kam das wieder ein Stück weit, weil du hast recht, du kriegst ja als aktiver Fußballer deinen ganzen Tagesplan vorgegeben. Du weißt, wann du Training hast, du weißt, wann Training fertig ist, du weißt, wann du Spiele hast am Wochenende, du weißt, wann du wo zu sein hast. Und nach der Karriere ist es halt so, dass du auf einmal die vermeintliche Freiheit, nach dem jeder Mensch da draußen
strebt,
hast. Du hast finanziell in der Regel, wenn du eine ordentliche Karriere hast, zumindest ein gutes Polster, womit du erstmal ja dir keine Sorgen machen brauchst. Du kannst in den Tag hineinleben und entscheiden, was du tun kannst. Auf der einen Seite ist das vielleicht schön, auf der anderen Seite nimmt dir das extrem viel. Weil wenn du dann keine Ziele mehr hast auf einmal, wo du drauf hinarbeiten kannst, die Adrenalinausstöße nicht mehr hast, da habe ich mich mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Also man macht quasi einen Entzug durch. Und das nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene, weil...
Klar, dieses, Leistungssport.
Klar.
Für jeden Tag.
Genau. Dein Körper auch, du bist gekickt, also du bist immer lean.
Mhm.
Irgendwann dann merkst du auch, okay, du hast dann keinen Bock mehr, dass dir jeden Tag jemand sagt, was du zu tun hast. Dann lässt du dich auch ein bisschen, logischerweise entspannst du dich auch mal ein bisschen und sagst, hey, ich will auch mal das Leben genießen. Dann merkst du aber, dein Körper verändert sich auf einmal. Ist auch nicht so geil. Also da sind so viele Faktoren, die ich... Fast schon, und ich habe sehr viele Unternehmerfreunde auch schon während meiner Karriere gehabt, weil ich irgendwie relativ früh erwachsen sein musste. Das heißt, der Fußballalltag hat mich relativ früh gelangweilt. Und ich vergleiche das gerne mit einem Unternehmer, der relativ früh ein Unternehmen aufgebaut hat und einen Exit gemacht hat und dann auf einmal auch dasteht und sagt, hey, okay, geil, ich habe irgendwie... Viele haben ja auch wenig verdient am Anfang. Die Mitarbeiter verdienen teilweise mehr als sie, aber sie haben mehr Anteil und dann irgendwann zumindest in der Startup-Welt.
Mhm.
Und dann ein Unternehmen verkauft, viel Geld eingesackt und jetzt okay, alles klar. Aber wohin jetzt mit mir? So, und da habe ich mich auch mit ein paar unterhalten. Die hatten ähnliche emotionale Gefühle, wie es dann so bei einem Fußballer ist nach der Karriere.
Jetzt habe ich ein paar Sachen gehört in deiner Erklärung, die fand ich jetzt hochinteressant, wo ich gerne näher drauf eingehen würde. Du hast gesagt, du hast schon in der Jugend dein Päckchen mitgebracht, was dazu beigetragen hat, dass du so ein emotionales Tief auch schon in deiner aktiven Karriere hattest. Von was für einem Päckchen sprechen wir denn da, was du so mitgebracht hast? So?
Naja, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, wie wir schon festgestellt haben. Ich bin in einem sozialen Brennpunkt groß geworden. Ich habe 4 Geschwister. Wir sind maximale Patchwork-Familie mit unterschiedlichen Vätern, unterschiedlichen Müttern. Das ist sehr kompliziert, deshalb muss ich da, glaube ich, auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber keine einfachen Verhältnisse zu Hause, wie das halt so ist. Wenig Geld, Gewalt, was dann alles so für Themen da sind. Eltern geschieden in einem wichtigen Alter für mich, zwischen, ich glaube, ich war 11, 12.
Pubertät.
Genau, und mein Vater war maximal Unterstützer meiner Karriere damals. Also der hat quasi mich unterstützt, war sehr viel unterwegs mit mir. Vielleicht Eltern, die zugucken und Kinder haben, die unterwegs sind in Bundesliga-Clubs, die wissen, wie oft man da unterwegs sein muss und die Kinder unterstützen muss, also im besten Fall.
Mhm.
Das heißt, mein Vater hat sehr viel Zeit mit mir verbracht.
Mhm.
Aber ich habe auch noch 4 andere Geschwister gehabt. Das heißt, es war immer Spannungsverhältnis innerhalb der Familie, weil ich natürlich von meinem Vater die größte Aufmerksamkeit bekommen habe und der Rest so ein bisschen
hinten dran
war. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen damals. Ich musste mich entscheiden. Bin mit meinem Vater gegangen, auch aufgrund der Nähe durch Fußball, Unterstützung etc. Das heißt, ich habe da schon meine Familie hinter mir gelassen. Das heißt, ich war mit 12 dann ausgezogen von zu Hause mit meinem Vater, war dann in einer Gastfamilie, weil mein Vater gearbeitet hat und tagsüber musste ich irgendwo verpflegt werden. Das heißt, ich war dann in der Gastfamilie, hatte dann Jahre kaum Kontakt mit meiner Mutter, weil meine Mutter das nicht auch emotional
verarbeiten konnte,
dass ich mit meinem Vater gegangen bin. Das heißt, mir hat meine Mutter in den wichtigsten Jahren eigentlich auch schon immer als Bezugsperson so ein bisschen gefehlt. Dann bin ich später ins Internat, ins Fußballinternat in Freiburg gekommen. Das war dann mit 15. Mhm. Aber das größte Päckchen, was ich eigentlich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war Schuldgefühl. Weil
deiner Mutter gegenüber oder?
Ja, auch meiner Familie gegenüber, weil die Trennung damals war ein großer Punkt, die Vernachlässigung meines Vaters wegen meinem Fußball und wegen sozusagen mir, meiner Familie gegenüber und meiner Mutter gegenüber. Und das konnte ich ja damals gar nicht irgendwie einordnen als 11-12-jähriges Kind, aber ich habe es natürlich gespürt. Kinder sind hochsensibel, heute habe ich Kinder und ich weiß, wie viel Kinder spüren. Und dieses Schuldgefühl habe ich schon eigentlich sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Und das war schon schwer zu verarbeiten.
Hattest du das Gefühl in dem Alter so, dass du und dein Fußball die Familie quasi auseinandergebracht hat?
Genau. Ja, das, definitiv.
Dann kann ich
und,
das.
Und ich war ja auch so, ich bin der Jüngste von 5 Geschwistern. Mhm. Und meine älteren Geschwistern in der Zeit, bevor meine Eltern sich getrennt haben, ist ja auch ein Prozess. Und die sich immer angefeindet haben und Stress gehabt haben. Meine Geschwister konnten oft fliehen, weil die schon alt genug waren. Aber ich war halt der Kleinste. Und ich habe quasi das meiste mitbekommen und ich stand dann so oft zwischen den beiden.
Boah.
Und das war für mich halt dann extrem schwer. Und das hat sich lange gezogen, auch nach der Trennung, teilweise bis heute noch, dass ich halt immer so ein bisschen die Verbindung war oder die Trennung oder dazwischen stand. Und das hat mich halt als Kind dann später im Internatsalter, wo ich dann sozusagen eine Ersatzfamilie gefunden habe im Internat mit meinen Jungs, weil meine Familie halt dann weit weg war. Also eigentlich kann man sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin mit meinem Vater mit 12, war ich weg von der Familie. Und das hat schon an mir genagt und das als junger Mensch bis dann 15. Und deshalb war Fußball für mich schon so eine Art Ventil und eine Art Chance in ein anderes Leben. Auch so dieses Dazugehörigkeitsgefühl habe ich dann im Internat gefunden und in der Mannschaft. Und da sind ganz viele Dinge, die ich im Fußball gefunden habe, die mir halt dieses
eine
Gefühl.
Eine Art neue Familie auch, neue kann man Familie sagen.
Genau, gegeben hat, was ich halt in der Zeit so ein bisschen auch verloren habe.
Verständlich. Und dein Papa hat dich dann auch dann nach wie vor weiter begleitet, so später hinaus. Freiburg ging ja so mehr oder weniger alles los, ne? Also
genau.
Im Internat. Wie ging es dann weiter dann?
Ja, ich bin ja mit 15 ins Internat und sozusagen auch ein bisschen meinen Vater entlastet, weil der sehr viel Fahrerei hatte mit seinem Job und dann hat er auch immer geguckt, dass er trotzdem für mich da sein kann, was nicht einfach war. Aber da war ich schon zum Beispiel in diesen 2 Jahren, als wir dann zusammen gelebt haben und ich in der Gastfamilie war ich in der typisch deutschen Gastfamilie. Und das beschreibt auch so ein bisschen, klar, ich bin mit meinem Vater gegangen, mein Vater kommt aus Nigeria, also aus Afrika und ich würde schon sagen, dass wir in der Kindheit viel mitbekommen haben, aber ich natürlich dann ab meinem 12. Lebensjahr auch stark geprägt war von einer typisch deutschen Familie, was Musik und die haben so Schlagermusik gehört in der Zeit und so. Und deshalb habe ich bis heute teilweise, wenn ich das höre, dann immer noch so eine Affinität, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt keine Abneigung dagegen.
Ja.
Das hat mich schon so geprägt in dieser Zeit. Aber auf jeden Fall bin ich da mit 15 ins Internat. Mhm. Dann wurde mein Vater, was so diese Fahrerei und so, auch ein bisschen entlastet. Und da war ich dann tatsächlich nicht so lange, bevor ich Profi geworden bin. Ich war knapp 2 Jahre im Internat. Und dann bin ich ja schon für damalige Verhältnisse und auch für heutige Verhältnisse sehr, sehr früh Profi geworden mit 17.
Mhm. Auch beim SC Freiburg?
SC Freiburg, genau.
Wie lang ging das im Prinzip, die Zeit, also beim SC Freiburg?
Also ich war insgesamt dann 5 Jahre da. Also ich war 2 Jahre im Internat. Mhm. Damals war das auch noch nicht üblich, ein Fußballinternat zu haben. Freiburg war einer der ersten Vereine, die ein Fußballinternat hatten. Und wie gesagt, da war ich 2 Jahre, bin dann mit 17 Profi geworden. Damals war ich tatsächlich unter den Top 10 der jüngsten Bundesliga-Debütanten der Geschichte der Bundesliga. Das, heute hat sich das, verschiebt sich dann natürlich immer.
Mhm. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ja.
Damaliger Zeitpunkt war es so. Und dann war ich auch in dem Moment, wo ich Profi wurde, gezwungen, aus dem Internat auszuziehen und das erste Mal meine eigene Wohnung zu ziehen. Das habe ich dann auch getan. Und dann war ich noch knapp, also ich habe ein halbes Jahr Bundesliga gespielt mit 17, dann sind wir abgestiegen damals. Und dann war ich noch weitere 2 Jahre in der zweiten Liga und dann bin ich nach Hamburg gewechselt.
Das heißt, du hast das erste Mal dann auch richtig Geld verdient, ne? Also wo du dann aufgestiegen bist da in die Bundesliga schlussendlich, wo du gesagt hast, du musstest ja auch Internat verlassen, eigene Wohnung, da haben wir auch dann von ganz anderen Gehältern gesprochen, die dann geflossen sind.
Ja, das Beispiel nenne ich heute natürlich sehr gerne, weil ich ja heute auf der anderen Seite bin,
ja,
und den Jungs viel zu erzählen habe, logischerweise. Damals waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Ich bin Profi geworden mit 17 und habe meinen ersten Profivertrag behalten, den ich unterschrieben habe, bevor ich mein Debüt hatte, soweit ich weiß. Der war bei 3.500 Euro brutto.
Im Monat?
Im Monat.
Nein.
Genau. Und Nein. Den Vertrag, jetzt hör zu, den Vertrag habe ich behalten bis ins letzte Profijahr, bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich schon fast 85 Pflichtspiele, erste und zweite Liga. Und dann kam der damalige Präsident, der leider verstorben ist, Achim Stocker, zu mir und hat gesagt, Dennis, als Verdienst für deine, oder
für deine Treue.
Genau, für deine Treue und auch für deine Leistung möchten wir gerne dein Gehalt anpassen. Und damals war es halt von 3.500 brutto auf 10.000 Euro brutto. Das habe ich logischerweise dann angenommen und habe dann noch ein Jahr dort gespielt, bevor ich dann nach Hamburg gegangen bin. Und da habe ich dann das erste Mal angefangen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
Das ist ja abgefahren. Also ich glaube, jeder da draußen so, der sich das anhört oder denkt irgendwie Fußball, Bundesliga hier, keine Ahnung, du kommst da, du steigst da ein und steigst direkt mit irgendwelchen Millionen Jahresgehälter ein. Wenn man jetzt hier hört, zum Beispiel, prominentes Beispiel, vor kurzem hier, das habe ich noch mitbekommen, in den Schlagzeilen hier, Woltemade, der einen Transfer für 90 Millionen hingelegt hat, denkt man wahrscheinlich dann auch so, wenn da so jemand sitzt wie du, naja, der fängt jetzt an, in der Bundesliga zu kicken, der kriegt bestimmt seine 100.000 Euro im Monat an Gehaltminimum. Ja. Und dann kommst du um die Ecke geschossen und sagst, du kriegst deine 3,5 brutto, was ja vielleicht 2 netto ist oder so, wenn es hochkommt.
Ja, ungefähr. Aber zum damaligen Zeitpunkt war ich der King trotzdem. Also, muss dir vorstellen, das ist ja, wann war das? 2002, ich habe glaube ich 2004, da habe ich mein Debüt gemacht.
Mhm.
Das ist 20 Jahre her.
Gut, da hatten wir noch andere Mieten und andere Preise.
So ist es.
Und da waren die Lebenshaltungskosten nicht so wie heute. Aber wie war das, als du den Sprung dann geschafft hast für dich, wenn man jetzt bedenkt, wo du eigentlich ursprünglich herkommst, so was du für Struggles so ein bisschen auch in der Kindheit hattest und Familie hat sich entzweit und die Richtungen haben sich verschoben und du bist deinen Weg weiterhin gegangen. Hast du dein Mindset selber irgendwo ein Stück weit weiter geschärft? War dein Papa dann viel für dich da? War das eher so diese Familie, die sich für dich neu ausgerichtet hat im Internat? Was hat dazu beigetragen, sodass du immer weiter den Weg gegangen bist?
Also für mich ganz klar, diese Internatzeit bin ich gerade so ein bisschen überflogen, aber da gab es schon auch viel Probleme. Logischerweise im jugendlichen Alter bist du in der Situation, dass du dich austestest, gerade so wie ich, dann diese emotionalen Wunden mit dir rumträgst, dann versuchst du die ja irgendwie zu entladen oder ein Ventil zu finden. Und so war es im Internat auch. Ich habe gegen alle Regeln verstoßen, die es gibt. und ich weiß, wenn die handelnden Personen kein Talent in mir gesehen hätten, also es gab andere, die sind 3-mal vor mir rausgeflogen. Ich hätte schon längst rausfliegen sollen. Ich bin maximal dankbar dafür, dass ich Christian Streich hatte. Das ist ja, ich meine, den kennt man heute, war damals aber noch nicht so absehbar. Absolut besondere Person in meinem Leben, in meinem Werdegang gewesen. Ich glaube, ohne ihn, ich weiß, ohne ihn und die Stefanie von Mertens, die jetzt ja nicht mehr von Mertens heißt, aber die arbeitet immer noch in Freiburg, als Pädagogin, die damals im Internat gearbeitet hat, hätte keine Chance gehabt, Profi zu werden. Überhaupt keine Chance, weil das waren so Personen, die da waren, auch Jochen Zeyer übrigens, der ist heute Geschäftsführer bei Sportclub Freiburg, der war damals Internatsleiter. Also alle handelnden Personen, die mich maximal unterstützt haben, die logischerweise auch mit mir den ganzen Struggle durchgemacht haben, die sind heute noch da. Und auch wenn ich die heute, klar, in meinem jetzigen Berufsfeld dann treffe, ist es für mich immer was ganz Besonderes. Für die vielleicht nicht, weil die haben natürlich in den Jahren ganz viele Jungs vielleicht mit den Geschichten wie meine erlebt, aber für mich...
Aber du bist ja auf der anderen Seite.
Genau, für mich sind es absolut besondere Personen bis zum heutigen Tage. Und wenn die nicht so nachhaltig an mich geglaubt hätten und auch an mir festgehalten hätten, weil sie wussten, was für ein Struggle ich auch hatte, dann hätte ich keine Chance gehabt, Profi zu werden. Und ja, ich glaube, dass man solche Personen braucht, um auch im richtigen Moment dran zu bleiben, weil es gab ganz, ganz viele Momente, wo ich an der Klippe stand und es hätte in beide Richtungen gehen können. Auch als ich schon Profi war. Man denkt ja, okay, ich hatte eine ordentliche Karriere, wenn man da drauf guckt, es war fast schon bilderbuchartig, aber so war es nicht. Ich bin Bundesliga-Profi geworden, halbes Jahr, war Shootingstar der Bundesliga, bin dann aber abgestiegen und dann hatte ich unter Volker Finke maximale Probleme. Ich habe nicht mehr gespielt, ich bin nicht mehr vorwärts gekommen und da war schon ein Wendepunkt. Wenn dann nicht Robin Dutt gekommen wäre, übrigens auch aus Stuttgart, der gesagt hat, Dennis, ich glaube an dich und auch nur, weil der ein Länderspiel gesehen hat. Fußball ist so fragil, es ist unglaublich. Der hat damals von mir nur 18 Länderspiel geguckt, und ich war in dem Spiel unglaublich gut. Ich habe, glaube ich, sogar 2 Tore gemacht. Ich war Kapitän, Nummer 6. Und nach dem Spiel hat er gesagt, Dennis, bleib hier. Weil ich habe schon überlegt, soll ich wechseln oder nicht. Und ich war schon in der zweiten Liga und habe nicht mehr gespielt.
Was ja eh schon so ein, ja, für dich klar. So von der ersten in die zweite Liga. Und dann kommst du nicht mal mehr zum Spielen, sitzt so auf der Bank.
Was wäre mein nächster Schritt gewesen? Vielleicht in die dritte Liga oder zu einem viel, viel kleineren Verein in der zweiten Liga. Und wie wäre dann mein Weg oder wie hätte der
auch... Wie kommst du dann wieder hoch vor allem?
So ist es. Und nur weil er dann gesagt hat, Dennis, bleib hier, glaub mir, unter mir wirst du wieder dahin kommen, wo du warst, bla bla bla. Und so kam es dann auch. Er hat mir maximal Vertrauen geschenkt. Und so kam es, dass ich eine Saison gespielt habe, wo ich die Stütze der Mannschaft war mit. Ich habe, glaube ich, 10 Tore gemacht. Wow. Also 11-Meter-Tore, Standard-Tore und so, aber ich habe sehr viel Verantwortung bekommen durch ihn. Und so kam es dann, dass ich ein Jahr später nach Hamburg verkauft wurde. Aber da sieht man mal, wie viele Momente es gibt auf dem Weg dahin, wo es in die oder in die Richtung kippen kann. Und da hatte ich Glück, auch im richtigen Moment besondere Menschen gehabt zu haben, die an mich geglaubt haben. Und ich glaube, sonst wäre das nicht möglich gewesen.
Ich glaube, das ist gerade wichtig, wenn du so ein Leben durchläufst wie du. Und von deiner Sorte gibt es zig Menschen da draußen. Ja. Dass es wiederum andere Menschen gibt, die dich fördern und fordern. Ja. Ne? Die vielleicht das mitbringen oder das in dir sehen, was andere Menschen vielleicht früher nicht in dir gesehen haben.
Ja.
Weil sie vielleicht auch nicht die Fähigkeit besaßen. Es müssen ja nicht immer böse Absichten irgendwie dahinter sein oder so. Aber wenn du halt so gerade in so einem Familienthema bist, dann ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Da kann man dann vielleicht nicht das Potenzial in seinem Kind erkennen. Da müssen dann fremde Personen kommen, die einen ganz anderen Blick auf dich haben, weil sie die ganze Backstory gar nicht kennen. Und da ist es enorm wichtig, dass solche Leute da sind. Und da sieht man mal, was das bewirkt, wenn es diese Menschen gibt, die vielleicht auch mehr in dir gesehen haben, als du selbst zu dem Zeitpunkt.
Absolut.
Weil ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich kenne diese Familienthematik. Ich habe das auch mitgemacht, dass du Selbstzweifel hast irgendwie, ne, und dann halt anfängst zu rebellieren, weil du gerade sagst so, hey, und du hast ein Ventil gesucht, um das irgendwie zu verarbeiten, aber richtig verarbeitet hast du es nicht.
Ja.
Und dann bist du von Freiburg zu Hamburg rüber und da war so das erste Mal, wo du schon gesagt hast, so, wo du halt in einer ganz anderen Liga gehaltsmäßig dann auch unterwegs warst, aber du hast zum Schluss am SC Freiburg schon eine führende Rolle auch der Mannschaft gegenüber übernommen.
Ja.
Wie war das dann? Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 18, 19?
Nee, da war ich dann in der letzten Saison, bevor ich gewechselt bin, war ich 20, 21.
Wie ist das dann für dich gewesen, so diese Führungsposition auch zu haben, der Mannschaft gegenüber Verantwortung zu bekommen? Mhm. Mit all dem, was du erlebt hast, so trotzdem so diese Rolle zu haben, hey, das sind 10 andere Leute im Team, also plus Auswechselspieler, wo du so ein bisschen die Speerspitze sein sollst.
Ja, nicht einfach. Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Also erstmal, wenn du Profi wirst, bist du ja total unbekümmert, machst dir über nichts Gedanken. Also erstmal willst du überhaupt Profi werden, das ist so deine erste Motivation. Und wenn du dann Profi wirst, dann ist alles so, ah, okay, Friede, Freude, Eierkuchen, rosa, rot und du freust dich. Auf einmal denkst du, hey, ist ja einfacher, als ich dachte, es läuft alles irgendwie, keine Ahnung. Und dann natürlich, irgendwann kommt der Step, wo dann auch Dinge von dir erwartet werden. Und das ist dann nochmal ein komplett was anderes. Und wenn du das geschafft hast, ist die Frage, wie bleibe ich da? Also es hat ganz verschiedene Steps, die du gehen musst als Profi. Und ich glaube aber, die Freiburg-Zeit waren nicht nur die Menschen, die an mich geglaubt haben. Die Freiburg-Zeit war auch die haben mir eine andere Perspektive aufs Leben gezeigt. Du musst dir vorstellen, der Straßenjunge, der kommt aus einem asozialen Umfeld, muss ich ganz klar so sagen, der rebelliert, der eigentlich immer nur gegen alles gehen will. Der kommt auf einmal in so eine Studentenstadt Freiburg, wo, wie soll ich sagen, das ist ja eine sehr, wo so Tiefe eine Rolle spielt, Menschlichkeit eine Rolle spielt. Das war für mich so, was wollt ihr von mir? So am Anfang konnte ich das gar nicht nachvollziehen. Und die haben mir schon nochmal eine andere Facette vom Leben generell, Sichtweise vom Leben beigebracht. Gar nicht so, indem sie mich belehren, aber wenn ich in diesem Umfeld bin, bewege, dann kriegt man ja viel mit und das hat natürlich Einfluss auf einen. So zum Beispiel auch, und das war auch eine ganz wichtige Phase für mich, die Geschichte erzähle ich auch gerne, weil das heute so undenkbar ist. Ich bin damals, gab es ja noch Zivildienst oder gab es Wehrpflicht, als ich war dadurch, dass ich früh Profi geworden bin, wollte ich natürlich nicht
in den Wehrdienst
gehen und damals gab es die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, was dir dann angerechnet wird als Zivildienst. Und das habe ich damals in der Pflege gemacht. Und du musst dir vorstellen, das war wirklich verrückt, weil in der Zeit, als ich in der Pflege war, habe ich meine ersten Bundesliga-Schritte gemacht.
Oh.
Das heißt.
Oh Gott, das ist ja krass, was für zwei Welten das
ja,
sein muss.
Unglaublich.
Also das ist ja, ja, okay. Ich.
Das heißt, ich war nicht so alibimäßig, ja, okay, mach mal Zivildienst und das vom Verein irgendwie gemanagt und dann tu mal so, als ob du da warst. Eigentlich warst du nie da. So war es nicht. Also ich war wirklich voll eingebunden. Das heißt, ich hab alles gemacht, was andere auch machen in der Pflege. Das heißt, Klingeldienste, das heißt, wenn dann was, manchmal war dann jemand gefallen auf Toilette mit Fäkalien, dann bin ich gekommen, hab sie sauber gemacht, wieder fertig gemacht, ins Bett gelegt, keine Ahnung. Also all solche Dinge habe ich gemacht, jeden Tag gepflegt, gewaschen. Morgens, wenn ich gekommen bin, dann habe ich immer meine Patienten gehabt, die ich dann frisch gemacht habe. Logischerweise immer mit einer Pflegekraft dabei, aber ich habe das alles gemacht. Und dann bin ich Profi geworden und war dann in der Zeit sozusagen Shootingstar der Liga eine Zeit lang, weil klar, weil ich war einer der jüngsten jemals und ich war dann auch relativ schnell Stammspieler und dann wird es halt schnell ein großes Thema. Und ich war teilweise mittags am Tisch dann und habe die Menschen also ihr den Essen gegeben und dann war die Zeitung auf dem Tisch und da waren dann manchmal Bilder von mir drauf und also es war ganz komisch und skurril.
Haben dich die Leute dann erkannt?
Ja, ich habe schon noch erkannt. Ja, manche sind natürlich auch total dement gewesen, die haben das nicht realisiert, aber manche ja. Und ein Extremfall war dann auch eine, die ich regelmäßig gepflegt habe, die ist dann gestorben.
Okay.
Und dann haben damals das Pflegepersonal mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Frau, weil ich halt so lange mit ihr auch war, ob ich sie gerne fertig machen will, bevor die Angehörigen kommen und sie um sich zu verabschieden. Und dann habe ich sie in totem Zustand fertig gemacht. Also das sind so Erfahrungen.
Also sprich so gesäubert und angezogen, dann
genau,
hier
dann musst frisch du die gemacht. Hände falten, den Kopf binden und dann also frisch gemacht, genau. Und das mit einem toten Körper. Also das sind so Erlebnisse gewesen, deshalb erzähle ich das, die einfach mich geprägt haben und die mir auch irgendwie eine andere Seite vom Leben gezeigt haben, die nicht nur ist, ja okay, ich gehe gegen alles, Party, geh raus, Regeln brechen, trinken und all so ein Kram. Und dann habe ich halt auch diese Seite des Lebens kennengelernt, weil diese Menschen mir so viel zurückgegeben haben, wo der eine sagt, ja, wie konntest du das machen, das stinkt doch und das, aber ich habe so viel zurückbekommen von diesen Menschen, dass das so besonders war von mir. Und das meine ich, dass diese Erlebnisse, die ich in Freiburg hatte, die haben aus mir einen anderen Menschen gemacht. Das muss ich ehrlich so sagen.
Ich wollte gerade fragen, also wenn du diese zwei Seiten, die paralleler ja gar nicht verlaufen könnten, einmal als Shootingstar in der Bundesliga Fußball und einmal in der Pflege zu arbeiten und sich um bedürftige Menschen zu kümmern, die Hilfe benötigen. Hat das dazu beigetragen, du bist ja trotzdem sehr jung gewesen, dass sich das auf der anderen Seite auch stark geerdet hat, so auf deinem Weg.
Ja.
Also, dass du so nicht den Boden unter den Füßen verloren hast, weil das ist ja oft so etwas, was man ja bei vielen Fußballern sieht, dass sie natürlich fly high sind und irgendwie komplett abheben und keine Ahnung, hast du nicht gesehen und denken, sie sind der König der Welt.
Ja.
Welche Wirkung hatte das auf dich so, auf dein Fußballerleben? Hast du Dinge mit anderen Augen dann betrachtet nach diesem Jahr, als du dann dort fertig warst in der Pflege?
Ja, würde ich schon sagen. Das hat schon was mit mir gemacht. Also natürlich hatte ich auch danach noch manchmal meine Anfälle, wo ich gedacht habe, mir gehört die Welt. Dann gab es natürlich in Hamburg dann große, weite Welt. Der HSV damals noch ein anderer Club als heute. Wir haben damals den Anspruch gehabt, mit um die Meisterschaft zu spielen. Und ich werde nie vergessen, als ich da ankam, das erste Mal auf den Hof gefahren bin und gesehen habe, was für ein Fuhrpark da stand. Also habe ich gedacht, ich bin zu Real Madrid gewechselt. Also das kann man sich wirklich, da war alles gestanden, was man sich vorstellen kann, an Autos und dann die Stadt und die Energie rund um den Verein. Das hat dann schon auch nochmal was mit mir gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich danach heilig war, aber trotzdem die Erfahrung, und deshalb erzähle ich sie heute auch noch gern, die hat auf jeden Fall einen großen Einfluss auf meine Persönlichkeit gehabt.
Das ist natürlich, das stimmt. Also der Vergleich Freiburg und Hamburg sind natürlich schon riesig, ne? Freiburg eher so kleinere Stadt, also jetzt gegenüber Hamburg, und auch wenn man den Verein kennt, auch hier das Stadion und das Ganze drumherum, auch Fanbase, so, das ist natürlich eine ganz andere Kiste.
Ja. Ich bin froh, dass ich den Weg nicht direkt nach Hamburg gefunden habe, irgendwie von Karlsruhe nach oder von damals von Mannheim.
Sondern
nach.
Dass du den Zwischenstopp.
Ja, so, das hätte ich nicht überlebt, glaube ich.
Meinst du, dann hättest du komplett so den Bezug zur Realität verloren? Komplett.
Ich glaube, dann hätte man mich nicht auffangen können.
Ja, das hätte wohl so kommen müssen, dass du diesen Weg hingelegt hast. Das Schicksal meinte es wohl so mit dir in dem Fall. Und dann warst du bei Hamburg, und wie lange ging die Zeit dann dort?
Ich war 5 Jahre dann da, aber da bin ich als Fußballer groß geworden, sagen wir es mal so. Ich habe da erstmal gesehen, aber auch nach einer anfangs schweren Zeit, also ich war die ersten 5 Spieltage, glaube ich, bin ich mal im Kader. Ich wurde damals als Anhängsel von Jonathan Petreuber gekauft. Also wir sind im Doppelpack gekommen. Mhm. Aber er war der viel größere Name damals, auf den man sich gefreut hat. Und ich kam ja aus der zweiten Liga. War so ein bisschen, ja, das Talent, wir gucken einfach mal. Wie gesagt, der HSV war damals so, dass er um die Meisterschaft spielen wollte. Und dann kommt ein Aogo für 1,3 Millionen, glaube ich, aus Freiburg, aus der zweiten Liga. Denn mich hat ja eigentlich keiner so richtig ernst genommen. Und so war es dann auch. Die ersten Spieltage habe ich kaum eine Rolle gespielt, war schon wieder vom Kopf her so.
Oh nein, es geht schon wieder los.
Es geht wieder los, lasse ich mich vielleicht im Winter ausleihen oder so. Aber ich habe es dann doch geschafft, weil dann auch Verletzungen gekommen sind. Jonathan, Atuba damals hat sich die Achillessehne gerissen, dann kam meine Zeit, dann haben sie kurz bevor Transferschluss noch Marcel Janssen gekauft von Bayern München für knapp 8 oder 10 Millionen. Da habe ich gedacht, okay, vertrauen sie mir doch nicht. Aber ich habe es dann trotzdem geschafft, mich durchzusetzen. Ich habe dann einmal meine Chance bekommen, die habe ich dann genutzt. Und dann war ich auf einmal drin. Und dann habe ich da auch meinen Mann gestanden, sage ich mal, über eine relativ lange Zeit. Und bin dann parallel, also nach dieser Anfangszeit beim HSV, war ich dann auch U21 Europameister.
Stark.
Das war dann auch nochmal ein Push für mich persönlich, auch im Verein, wo ich dann eine andere Wahrnehmung bekommen habe, ein anderes Standing auch bekommen habe. Und kurz danach bin ich dann auch A-Nationalspieler geworden. Das war alles so in einem Zeitraum von einem Jahr, anderthalb Jahren. Also da war wieder sehr viel Impact auf mich sozusagen von ich finde gar nicht statt. Bis zum A-Nationalspieler war ein bisschen mehr als ein Jahr, wenn überhaupt.
2013 war das, glaube ich, ne?
Nee, also mein Debüt in der Nationalmannschaft hatte ich 2009, glaube ich, oder Anfang 2010. Ich glaube Anfang 2010.
Aber WM Südafrika?
Die war 2010.
Ah, 2010.
Genau.
Wie war, also das ist ja, binnen einem Jahr sind ja so viele Dinge dann passiert, auf einmal in eine ganz andere Richtung, wie es dann irgendwie losging hier, nicht eingewechselt werden, dann tak, 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 auf einmal bist du nicht nur die Treppen gelaufen, du bist sie regelrecht übersprungen.
Ja.
Hast du dann wieder hier gesagt, so, jawohl, jetzt ich gehe nicht mehr zurück hier in die zweite Liga oder auf die Ersatzbank, sondern ich bin jetzt voll im Game. Wie war das denn für dich?
Ja, ich bin schon relativ schnell mitgewachsen. Es geht dann doch auch schnell. Weil klar, wenn du merkst, dass du mithalten kannst und andere um dich rum auch Nationalspieler sind, dann denkst du, okay, warum soll ich das nicht haben? Aber es hat mich trotzdem immer schon relativ viel Kraft gekostet, meine Leistung hochzuhalten, weil diese Selbstzweifel, die ich schon aus damals hatte, sie waren immer da, so ein bisschen. Das war auf der einen Seite auch mein Antrieb, weil ich nie zufrieden war. Also das gab es bei mir nicht. Und bis heute eigentlich nicht.
Also warst du selber so dein schlimmster Feind in dem
genau,
Fall? Und oder dein größter Kritiker, bester Trainer?
Ja, genau. Das heißt, mich musste man eigentlich auch nie groß kritisieren. Ich wusste alles immer selbst. Also ich war, bevor der Trainer irgendwas gesagt hat, wusste ich schon, was ich hätte besser machen müssen, sollen, etc. Und auch wenn es gut lief und ich hatte die Schulterklopfer. Also ich war fast schon ein Stück zu selbstkritisch, perfektionistisch, was ja oft einhergeht mit Selbstzweifel etc., die man, das halt alles Themen, die von damals mitgeschwungen sind. Deshalb hat mich das schon viel Kraft gekostet, der äußere Input, die Kritiken, die Meinungen von draußen, da hat ja jeder dann, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr Leute wollen mitreden.
Umso mehr Meinungen gibt es.
So ist es. Und das hatte schon seinen Peak dann nochmal, als ich Nationalspieler wurde. Mhm. Das hat komplett alles verändert, weil du auf einmal oder weil ich auf der Straße erkannt wurde von jedem auf einmal. Und das war wirklich extrem. Mit meinem ersten Länderspiel war es auf einmal so, dass ich gefühlt keine Privatsphäre mehr hatte.
Ach, bis dahin ging das noch so mit einer Privatsphäre?
Ja. In Hamburg war es schon extrem, aber jetzt sage ich mal, über die Grenzen von Hamburg hinaus war alles völlig entspannt, bis ich Nationalspieler wurde.
Und dann konntest du dich nicht mehr oder weniger frei bewegen.
Dann war es wirklich extrem. Ja. Das hätte ich damals auch nicht für möglich gehalten, dass es so ein großer Unterschied ist. Aber es ist dann doch so. Ich meine, Länderspiele gucken dann doch
recht viele.
Wahrscheinlich damals auch noch mal anders als heute. Mhm. Aber das war schon dann eine Aufmerksamkeit, die ich auch nie so richtig geil fand immer. Ich bin
nicht?
Bis heute eigentlich kein Typ, der im Mittelpunkt stehen will.
Du wirkst auch sehr zurückhaltend. Also ich noch mal kurz zurückgespult, als ich dich vor 2 Jahren kennengelernt habe, so warst doch eher so sehr so gar nicht so, yo, was geht? Ich bin der Dennis Ogo, der krasseste ehemalige Fußballer und der, keine Ahnung, der geile Typ. So, also du warst sehr zurückhaltend. Das habe ich schon damals festgestellt, als wir uns in Mainz kennengelernt haben.
Ja, so ist es eigentlich auch bis heute. So war es eigentlich auch immer bis auf die Zeit meiner Rebellion, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin kein Typ für die erste Reihe oder fürs, ich muss jetzt nicht irgendwie im Fokus stehen. Deshalb bin ich auch in meinem momentanen Setup so happy, dass andere im Vordergrund stehen und ich denen zuarbeiten kann. So war es damals halt auch. Und deshalb war mir diese Aufmerksamkeit eigentlich nie so angenehm, wenn ich ehrlich bin.
Wie hast du das dann wahrgenommen? Also wie hast du das dann ja von diesem, mich erkennt man in Hamburg, weil ich jetzt dort spiele, alles gut, aber mich kennt man dann überall. Du hast ja dann keine Ruhe mehr gehabt, logischerweise. Privatsphäre wurde eingeschränkt. Wie hat sich das hier oben ausgewirkt?
Ja, man, wie soll man sagen, man zieht sich dann halt immer mehr zurück, ne? Mhm. In privatere Räume. Ja, guckt, wenn man irgendwie feiern geht, dass man es privat macht. Wenn man in Urlaub geht, dass man, was sehr viel Geld kostet, dann Urlaub macht in irgendwelchen Resorts, wo es trotzdem sehr privat ist. All solche Dinge, die man halt machen kann, um zu vermeiden, dass man viele Leute um sich rum hat. Man zieht sich dann halt immer mehr zurück.
Hast du also auch festgestellt für dich, dass es irgendwann mal so Momente gab, wo Leute heimlich Bilder und Videos von dir gemacht haben, ohne dass du es so richtig wahrgenommen hast? Und wie war das für dich? Ich meine, ich kenne das von mir. Ich hatte da mal eine ganz weirde Situation, als ich mit meiner Frau und meinem Kind im Amt war, wo es dann darum ging, irgendwie Geburtsurkunde, bla, hier hast du nicht gesehen, dann hat irgendein Typ mich heimlich gefilmt und hat eine Insta-Story gepostet. Sagt, hey, Immo-Tommy ist auch hier, wo mit Frau und Kind und Kinderwagen. Dann habe ich den Typen gleich gesucht und ihn zur Rede gestellt und gesagt, er soll die Story sofort löschen, weil das ist ja maximal unangenehm. Also es geht ja gar nicht irgendwie, ne? Und das muss jetzt in deinem Bereich, wo dich dann auf einmal ganz Deutschland kannte, man jetzt so ein Immobilieninfluencer und ein Fußballprofi, das sind ja 2 Welten. Hast du das schon wahrgenommen gehabt, das ein oder andere Mal, dass da Leute irgendwie heimlich Bilder oder Videos von dir gemacht haben und gab es dann auch so komische Situationen, denen du ausgeliefert warst?
Also erstmal glaube ich nicht, dass so ein großer Unterschied ist heute mit den Social Media Kanälen und so. Ich glaube, bekannt sein ist bekannt sein, egal ob Fußballer oder dann auf Social Media, Instagram, YouTube, whatever. Das erkenne ich bei meiner Frau teilweise, die auch oft erkannt wird und um Foto gefragt wird und ich stehe dann so nebenbei. Also
wer bist du nochmal?
Ja, genau. Komm vor, tatsächlich. Deshalb ist, glaube ich, egal. Aber ja, ich habe schon in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten in meiner Laufbahn, was nicht gerade förderlich war insofern, dass das Gefühl hatte, es wurde vielen, also es hat viele Leute bestätigt, mich in eine Schublade zu stecken, wo ich eigentlich meiner Meinung nach nicht reingehöre. Aber um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich war damals beim HSV, 2013 war das, Saisonstart, haben wir ein Spiel verloren, 5-2, glaube ich, zu Hause gegen Hoffenheim. Ich wurde nur eingewechselt. Danach hat der Trainer gesagt, ich will euch nicht sehen, hat uns 3 Tage freigegeben. In den 3 Tagen bin ich, weil Hamburg halt so war, wie Hamburg war und ich damals noch zu den bekanntesten Spielern gehörte des Kaders. Und in Hamburg war es einfach so, egal wo du hingegangen bist, einfach eine fußballverrückte Stadt, hat man dich auf den HSV angesprochen. Das war eine Zeit, wo der HSV nicht so geil war. Also auch schon, da war schon langsam so der
Abstieg.
Der sportliche Abstieg, jetzt nicht von der Liga, aber sportlich war es halt nicht mehr ganz so dolle. Und deshalb wurdest du sehr viel mit kritischen Themen konfrontiert auf der Straße. Und dann habe ich gesagt, okay, 3 Tage frei. Ich habe meine damalige Freundin eingepackt und habe gesagt, komm, wir fliegen nach Mallorca. Das war damals aber, um einen Termin da zu machen. Da hat mich ein Laserreporter am Flughafen auf diesen Laufbändern da fotografiert von hinten und an die Bildzeitung geschickt. Und dann war das ein Riesenthema, ich glaube tagelang in der Bildzeitung, in der Fußballwelt, wie es sein kann, dass man als Führungsspieler nach so einem Spiel einfach nach Mallorca fliegt. Und dann hieß es oder wurde es dann so dargestellt, als ob ich zum Ballermann geflogen bin, was natürlich absoluter Bullshit ist. Genau das Gegenteil wollte ich damit erreichen, dass ich nämlich Privatsphäre habe, fliege nach Mallorca, treffe mich mit meinem damaligen Berater, mit meiner Freundin im Hotel, abgeschottet. Dann würde ich doch nicht, wenn ich der Aufmerksamkeit entfliehen will, gehe ich doch nicht an den Ballermann. Aber so hat man es dargestellt.
Ja.
Und dann war ich 3 Tage lang Gesprächsthema in der Bundesliga, weil man sagen kann, wie kann man sowas machen? Ist es gut oder schlecht? Dann haben sie Bundesliga-Trainer gefragt, was halten sie davon? Finden sie das gut oder schlecht? Hat man dann so eine, bist du auf der Seite oder der Seite, Umfrage gemacht. Und so wurde ich halt dann wieder so dargestellt, als ob ich am Ballermann fliege und mir Fußball und der Erfolg meiner Mannschaft total scheißegal ist, was absoluter Quatsch ist. Dann wurde ich suspendiert aufgrund des öffentlichen Drucks.
Okay, wow.
Wurde ich suspendiert für einen Spieltag. Ich werde nie vergessen, da haben wir in Berlin Auswärtsspiel gehabt. Und dann haben die Fans von uns einen Banner gemacht. Scheiß drauf, Aogo, Malle ist nur einmal im Jahr.
Mal ist nur einmal im Jahr stark. Aber das ist geil. Hast du das Gefühl gehabt, so, also trotzdem medialen Druck, der ausgeübt wurde auf dich und Bundesliga, so dass die Fans trotzdem hinter dir standen?
Ich weiß nicht, das war, glaube ich, eher ein bisschen ironisch.
Ah.
Aber wie das dann halt so ist, ich glaube, eine Woche oder 10 Tage später war ich bei Schalke 04.
Nein.
Ach.
Nein. Das heißt, die haben die Situation für sich ausgenutzt und gesagt,
ja, der, ich sagen wir es mal so, auch mein Stern war ein bisschen am Untergehen in Hamburg. Es war so, dass sie dann gesagt haben, wahrscheinlich ich verdiene zu viel und leiste zu wenig, wie das dann im Fußball oftmals so ist. Am Anfang sind alle euphorisch, werde nie vergessen, wie sie meine Vertragsverlängerung bei der Mitgliederversammlung verkündet haben und Standing Ovations gab, weil sie es im richtigen Moment erzählt haben, weil es gerade nichts Positives zu erzählen gab. Dann haben sie meine Verlängerung verkündet. Alle am Feiern, wow, geil, Aogo ist the greatest sozusagen, hat man mich auch mehr in den Vordergrund geschoben. Ich war dann 2. Kapitän etc. Ich glaube 1,5 oder 2 Jahre später, wo ich vielleicht auch leistungstechnisch vielleicht gerade nicht mehr ganz oben war am Peak, aber hat man dann versucht, mich nach und nach rauszuekeln. Und so kam es dann, dass ich innerhalb von einer Woche, es war unglaublich, weil ich hatte, muss dir vorstellen, ich bin in Hamburg fußballerisch groß geworden. Ich bin Nationalspieler geworden. Ich habe dann meinen Vertrag verlängert als Nationalspieler. Ich wurde als immer mehr in den Vordergrund geschoben, als Gesicht des Vereins. Habe Offerten gehabt aus dem Ausland, Top-Vereine, die ich damals abgesagt habe, weil ich an das Besondere zwischen dem Verein und mir geglaubt habe.
Was für Offerten waren das und was für Vereinen?
Ja, damals hätte ich zum Beispiel zu Juventus Turin gehen
können. Wow.
Und ich habe gesagt, nein. Ich glaube daran, dass wir hier was Besonderes aufbauen können und ich auch in einer besonderen Rolle, weil damals habe ich dann zum ersten Mal auch gespürt, diese Verantwortung für so einen Verein und so. Es war schon auch cool für mein Ego, obwohl ich nicht bereit dafür war. Das war dann die Phase, wo ich dann auch mal, also kurz davor war auch die Phase, wo ich dann diese Probleme bekommen habe, auch auf mentaler Ebene. Aber als die Leistung dann nicht mehr so da war, wie der Verein sich das vorgestellt hat, hat man mich nach und nach versucht rauszuegeln und ich glaube, da hat man auch die Situation genutzt, den öffentlichen Druck, wie ich dann zu der Zeit wegfliegen kann, um mich ein bisschen, okay, suspendieren wir ihn mal. Und da war die Transferperiode noch offen. Und dann war ich, wie gesagt, eine Woche später war ich bei Schalke 04. Und ich bin so, ich war 5 Jahre mit dem HSV-Trikot. Und eine Woche, innerhalb von ein paar Tagen, bin ich dann auf einmal in der Kabine und trage ein ganz anderes Wappen, anderes Trikot. Das war für mich unglaublich schwierig und komisch.
Muss es auch für dich unglaublich schwierig und komisch gewesen zu sein, wenn du bedenkst, dass du abgelehnt hast, zu Juve zu gehen, quasi die Loyalität dem HSV so hingehalten hast und dann so das Gefühl hattest, so in der erstbesten Gelegenheit wurdest du abgesägt?
Ja, maximal. Das war für mich natürlich maximal enttäuschend. Und das, ich muss sagen, das war eine Erfahrung, die mich auch für den Rest meiner Karriere geprägt hat. Weil ich gesehen habe, da gibt's keine
Dankbarkeit, Loyalität, oder?
Keine Loyalität. Es geht immer nur darum, leistest du? Wann leistest du? Wie lange leistest du? Und wenn du nicht mehr leistest, dann wirst du ausgetauscht. Das ist auch gar nicht so, dass ich mich darüber
beschweren würde. Das hat auch nichts Persönliches.
Nein. Das ist
straight business.
Ja, so ist es, so sehe ich es heute. Aber damals war es für mich maximal natürlich enttäuschend. Logischerweise, ja, weil ich daran geglaubt habe. Ich bin schon so ein bisschen, ich sag gerne so eine treu-doofe Person. Das ist einfach so, weil ich gerne vertrauen will. Und wenn ich mich auf was einlasse, dann richtig und dann auch zu 100%. Mhm. Und renne dann nicht als erstes weg, wenn es mal schwierig wird. So bin ich einfach als Person nicht. Aber die Erkenntnis, dass es auf der anderen Seite anders gehandhabt wird, war für mich schon sehr schwer zu verarbeiten.
Abgefahren. Und dann bist du bei Schalke gelandet, innerhalb von einer Woche. Gab es schon vorher Gespräche mit Schalke?
Nee, das ist alles in diesem Zuge entstanden. Schalke hat dann in der Phase eine Verletzung bekommen. So ist es wie im Fußball ganz oft. Das erkenne ich ja heute auch auf dem Transfermarkt. Ganz viel Timing und Momentum. Da bricht einer weg, da gibt's bei dem ein Thema, da hilft sogar teilweise, dass du so präsent bist medial, weil dann bist du sofort in deren Wahrnehmung. Mhm. Ey, da ist doch jemand, vielleicht haben wir eine Möglichkeit. Innerhalb von einer Woche wurde das Ding abgewickelt. Und das Strange ist natürlich, da hatte ich auch ein bisschen Schadenfreude dann auch. Ich habe in diesem Jahr Champions League gespielt und der HSV, glaube ich, Relegation. Die waren dann maximal im Abstiegskampf und ich habe
Wow. Wow, hast du dir wahrscheinlich gesagt, selber schuld.
So sieht's aus. Das war für mich schon eine Genugtuung, muss ich ehrlich sagen.
Ja, krass. Boah, okay. Und wie ging's dann mit Schalke weiter? Also.
Ja, erstmal, ich weiß gar nicht, wir haben so viele, also ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast, aber.
Wir haben Zeit. Ja. Bis 16 Uhr.
Nein, ich bin da wirklich angekommen und eingeschlagen wie eine Bombe, das kann man schon so sagen.
Also nochmal mehr wie beim HSV damals?
Ja, aber beim HSV war ich ja sozusagen auf dem absteigenden Ast, dann bin ich auf Schalke gekommen.
Zum Schluss,
ja. Max, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kritiker ich da hatte, als ich angekommen bin. Und ich habe das auch gespürt. Ich bin schon, ich glaube, über die Jahre mit den Themen, die ich hatte, familiär und auch, das haben wir jetzt übersprungen, die Phase, die ich hatte, mit auch so eine Art Burnout gehabt etc., ich bin schon eine sehr sensible Person. Also ich spüre sehr viel.
Ist das heute noch so?
Ja.
Okay.
Ich spüre viel. Ich nehme sehr viel wahr. Heute kann ich viel besser das deuten.
Und auch einordnen.
Damals nicht so. Aber ich habe den Gegenwind gespürt, dass es kracht. Als ich auf Schalke ankam und sich gefragt habe, was wollen wir mit dem Augo da Maja? Du musst dir vorstellen, war ja vorher die Mallorca-Geschichte.
Ja.
Das ist schön so schuppig.
Wollt ihr uns verarschen?
Ja, was wollen wir mit dem Mallorca-Augo und bla bla bla. Also das war schon grenzwertig, aber ich habe es trotzdem geschafft und nochmal komme ich zurück, es hat mich so viel Energie gekostet, dann trotzdem positiv und stabil zu bleiben und mich auf Fußball zu konzentrieren und meine Leistung zu bringen, dass ich da gut angekommen bin und wirklich gut gespielt habe, ja, was dann natürlich auch dann geholfen hat, das Ganze so ein bisschen, also klar, mit den guten Spielen kam dann auch mehr Selbstbewusstsein und alles dazu und da hatte ich schon das Gefühl, dass das gut passt.
Wenn ich jetzt nochmal zurückspule zu dem Thema, was wir übersprungen haben, von dem du gesprochen hast, dem Burnout, das war in der Zeit beim HSV.
Ja.
Wie hat sich das geäußert?
Ich werde nie vergessen, wir haben mal so eine Trainingsform gemacht, macht man im Fußball oft, 10 gegen 0 nennt sich das, wo du Abläufe einspielst, ohne Gegner, aber du spielst halt die Abläufe so, dass du die Automatismen reinbekommst, was man spielen will. Logischerweise hat das einen Wochenvorlauf gehabt und du merkst dann, hey, irgendwie, es kostet mich immer mehr Energie. Es hat mich eh immer schon relativ viel Energie gekostet, dann bei Stange zu bleiben, positiv zu bleiben. Mhm. Nochmal, immer bei einem sensitiven Mensch, der sehr viel wahrnimmt, Energien wahrnimmt, in einem Stadion sind die dir gegenüber positiv, in der Mannschaft positiv, negativ. Es hat mich eh immer schon viel Energie gekostet und Das wurde aber dann immer mehr, dass ich immer mehr Energie brauchte, um das aufrechtzuerhalten. Und dann haben wir eben dieses 10 gegen 0 gespielt und ich konnte keinen Ball mehr über 5 Meter spielen. Also ich wollte ihn zu dir spielen, habe ihn da hingespielt, in die Kamera. Also strange, das kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, das habe ich habe täglich trainiert, tausende, Millionen Pässe gespielt, aber ich war nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge umzusetzen. Und dann bin ich, dadurch, dass ich Linksverteidiger spiele, war ich relativ nah an der Linie.
Mhm.
Und dann bin ich, als das passiert ist, und das dann so eine Unruhe, innere Unruhe, bin ich zu meinem Mannschaftsarzt, der an der Seitenlinie stand. Das war ein ganz normales Training.
Mhm.
Hab zu ihm gesagt, Doktor, du musst mich rausnehmen. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Und er sagt, was ist? Sag, bitte nimm mich raus, habe ich zu ihm gesagt. Also während noch das lief. Und dann weiß ich gar nicht mehr genau, wie wir das dem Trainer kommunizieren. Wahrscheinlich bin ich zum Trainer gesagt, Trainer, mir geht's nicht gut. Ich muss raus. Und er sagt, okay, dann hat er mich rausgenommen und saß ich mit dem Doktor am Spielfeld dran und habe gesagt, Doc, ich bin fertig, wir müssen irgendwas machen. Und dann ist er mit mir reingegangen und dann haben wir so gesprochen, habe ich ihm so ein bisschen erläutert, wie ich mich fühle. Und dann haben wir halt geschaut, was wir machen können. Dann hat er damals mit einem bekannten Psychologen, also Sportpsychologen, Kontakt aufgenommen, ich mit dem gesprochen und dann haben wir entschieden, dass ich nach. Also ich bin in Lanzerhof, weiß nicht, ob du das kennst, nach Lanz, also in die erste, gibt es ja heute am Tegernsee und so, aber da bin ich nach Lanz gefahren und habe mich checken lassen, also auf körperlicher Ebene, das ist ja wie so eine, wie nennt man das, Entschlackungskur-Klinik, also rein auf körperlicher Ebene, da sind ganz viele Unternehmer, die halt sich vielleicht dann, die irgendwie ausgebrannt sind und so und dann kriegst du einen kompletten Check-up. Aber es ist halt in den Bergen, so, das ist richtig schön, in den Bergen.
Ganz
das
andere richtig, ja, Idylle.
Genau, kein Handy erlaubt, nur Tee zum Trinken und so, also wirklich Idylle pur.
Okay.
Richtig schön.
Bist du gezwungen, runterzukommen?
Bist du gezwungen, genau, das habe ich gemacht, also auf körperlicher Ebene, einmal komplett Reset und zusätzlich noch sportpsychologische Behandlung gehabt, ich glaube 2-3 Mal die Woche. Und das war mitten in der Saison, also ich war mitten in der Saison, glaube ich, 4 Wochen raus. Und wir haben es damals nach draußen gegeben, weil du musst dir vorstellen, wenn sowas einmal im Umlauf ist, dann ist die Karriere mehr oder weniger im Arsch. Haben wir rausgegeben, dass ich einen verschleppten Infekt hatte, der mich einfach körperlich
beeinträchtigt hat.
Und so war ich dann 4 Wochen weg, in den Bergen, auf körperlicher Ebene Reset, sportpsychologische Behandlung, die mir das erste Mal gezeigt hat, dass also Zugang zu mir selbst zu finden, dann hatte ich sowas wie Körpertherapie, ich habe dann Meditation gelernt, ich wurde Hypnose, also ich habe...
Das musste für jemanden, der von der Straße kommt wie du,
unglaublich.
Komplett andere...
Und deshalb, ich wollte es mir auch nie eingestehen, dass ich das brauche, weil ich bin mehr oder weniger von der Straße und da regelt man alle Dinge selbst. Ich bin ein Mann, im Fußball sowieso, du hast keine Emotion zu lassen, keine Schwäche, nichts. Aber ich wurde gezwungen, mein Körper hätte nicht mehr... Fußball, Leistungssport bringen können. Das wäre nicht möglich.
Weil die Blockade.
Genau. Es hat mich so viel Energie gekostet, dass ich einfach platt war. Das heißt, ich wurde gezwungen und das war auch gut so. Und du kannst dir nicht vorstellen, für jemand, der halt immer die Dinge wegschiebt, emotional, nichts zulässt, habe ich in dieser Zeit das erste Mal erfahren, wovon viele sprechen und immer wenn ich davon rede, kriege ich Gänsehaut, was es bedeutet, voll in seiner Zone zu sein, voll bei sich selbst zu sein, Glück zu empfinden for no fucking reason. Also in meiner Welt war es immer so, ich musste leisten, um etwas zu bekommen.
Mhm.
Anerkennung, Lob, Liebe. Und da habe ich das erste Mal, und dafür bin ich so dankbar, erlebt, was es bedeutet, glücklich zu sein, bedingungslos Glück zu empfinden, das kannte ich nicht. Ich kannte dieses Gefühl nicht, obwohl ich war damals schon Nationalspieler, ich war damals schon Profi. Ich habe eigentlich gefühlt alle Ziele erreicht schon, die ich mir je erträumt hätte.
Könnte man meinen.
Aber ich kannte dieses Gefühl nicht. Und deshalb sage ich immer wieder, diese 4 Wochen waren die wichtigsten 4 Wochen meines Lebens.
Würdest du sagen, es gibt viele Fußballer heute im Profisport, die eigentlich tief in sich unglücklich sind, aber es niemals nach außen gehen würden?
Nicht nur Fußballer, ich glaube Menschen generell.
Ja, 1000%. Sehr viele. Also es, gerade auch die letzten Jahre, was ja alles so passiert ist, wenn ich nur die letzten 5, 6 Jahre zurückblicke, Anfang von Corona bis irgendwelche Kriege in der Welt und hast du nicht gesehen. Ich glaube, die Zahl dessen, die unglücklich sind oder irgendwelche Depressionen, Panik, Angstzustände haben, die Zahl schießt immer weiter nach oben.
Ja.
Aber das ist krass, dass du das in 4 Wochen alles geschafft hast. Weil das ist ja, also das hast du ja dein Leben lang bis dato mitgeschleppt.
Ja.
Und dass sie es geschafft haben, in der kurzen Zeit diese ganzen Regler in dir zu öffnen und vor allem, dass du das annimmst. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Mhm. Gerade wenn du ja von der Straße kommst und anderes gewohnt bist, und ich bin ja auch so kroatische Balkanwurzeln, bei uns gibt's auch nicht so was, psychische Probleme, stelle ich nicht so an.
Ja.
Mit diesem Mindset gehst du da ran und dann dich aber auch dem hinzugeben, dich zu öffnen, anzunehmen, und dass die so eine gute Arbeit geleistet haben, das alles in 4 Wochen abzubilden. Das ist echt, also wenn du so deine Themen mit dir hast, auf psychologischer Ebene, ist das eine Meisterleistung eigentlich.
Also 2 Dinge dazu. Erstmal wäre ich nie in der Lage gewesen, das zuzulassen, wenn ich nicht gezwungen gewesen wäre. Das ist ja leider oft beim Mensch so, dass er erstmal den Karren so gegen die Wand fahren muss, bevor er sich solchen Themen überhaupt öffnet. Das ist leider so. So war es bei mir auch. Zweitens musst du dir vorstellen, das ist natürlich Intensivkur pur. 3, 4 Wochen, wer kann das? 4 Wochen komplett raus aus dem Alltag, in den Bergen, kein Empfang gefühlt. Auf körperlicher, ich glaube, Körper, Geist und Seele gehört zusammen. Mhm. Das heißt, du nimmst den Körper mit. Der Körper sowohl mit Ernährung, mit dem, was du zu dir nimmst, die ganzen Gifte raus. Dann der Kopf durch Coachings, durch Meditation, durch Hypnose. Also das ist ein Crashkurs, wer kann denn den machen? Mitten im, ich meine, du musst ja in der Regel, du hast auch deine Dinge zu tun.
Ja.
Und das, ich glaube, da ist sehr viel zusammengekommen, der das ermöglicht hat. Und der wichtigste Punkt, das heißt nicht, dass ich danach erleuchtet war und nie mehr an den Themen arbeiten musste. Das ist ja.
Aber ich glaube, du hattest einen anderen Zugang jetzt dazu.
Ja, 100%.
Hast du die Dinge anders angenommen und bist dir anders angegangen wie davor?
Ja, 100%. Aber sind wir mal ehrlich, du kommst dann relativ schnell auch wieder in deinen Alltag und in deinen Trott. Ich glaube, es ist extrem viel wert, wenn du Werkzeuge an die Hand bekommst, die dir helfen, wenn du merkst, okay, es kippt wieder in die falsche Richtung. Ich glaube, das ist das größte Learning aus dieser Zeit.
Mhm.
Aber auch mich hat es wieder eingeholt. Dann in der Phase danach habe ich den größten Spaß meines Lebens beim Fußball gehabt.
Mhm.
Ich habe mich frei gefühlt wie ein Vogel. Das war genauso frei, wie wenn ich damals als Jugendlicher auf dem Bolzplatz war. Das war das Schönste überhaupt.
Geil. Also gar nicht dieser Druck mehr?
Gar nicht den Druck. Ich bin auf den Platz gegangen, um Fußball einfach um Spaß zu haben. Und in der Zeit war ich extrem gut auch wieder. Also ich war dann in der Zeit auch wieder im Gespräch zur Nationalmannschaft, bla bla bla. Bevor es dann wieder runterging. Das war dann die Phase, die dann danach kam, als ich da kurz bevor ich zu Schalke gewechselt bin. Das heißt, es hat mich schon auch wieder ein bisschen eingeholt. So ist es nicht. Aber ich habe halt die Dinge, die ich damals gelernt habe, so ein bisschen in meinen Alltag immer wieder integriert und versucht zu justieren.
Mhm.
Eigentlich bis heute, weil das ist eine never-ending Story. Also Prozess und Weiterentwicklung, Lernen, das hört einfach niemals auf.
Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Und dann bist du bei Schalke gelandet. Es gab kurz Schadenfreude, weil du hast Champions League gespielt.
Ja.
Der HSV hat den anderen Struggle. Wie ging es da dann weiter für dich?
Ja, ich war auch, also wie gesagt, ich ist eingeschlagen wie eine Bombe, lief top. War kurz vorm Zurückkommen zur Nationalmannschaft. Und dann habe ich mich verletzt, leider. Also das war auch insofern bitter, weil das Jahr der Weltmeisterschaft 2014 war.
Mhm.
Das heißt, ich war auch wieder in Kontakt langsam mit der Nationalmannschaft und so, weil klar, ich bin Linksverteidiger, die gibt's nicht so oft, habe Champions League gespielt mit dem Verein, dann ist zwangsläufig, dass du dann wieder in den Fokus kommst. Wie gesagt, dann habe ich mich verletzt, einen Kreuzbandriss leider gehabt in der Zeit, der mich dann wieder zurückgeworfen hat, aber, und das hier auch nochmal so gesagt, Horst Held damals, Gary Zuber, beide noch aktiv, Horst Held bei Union Berlin und Gary Zuber bei Waldhof Mannheim. Größten Respekt, die mich damals zu Schalke geholt haben. Ausgeliehen mit Kaufoption. Wir waren mitten in den Verhandlungen, den Vertrag zu verlängern. Ich habe mich verletzt, was natürlich 6 Monate, du weißt nie, kommt jemand zurück oder nicht. Die haben ihr Wort gehalten und haben genau unter den Bedingungen meinen Vertrag verlängert. den wir auch verhandelt haben, bevor ich mich verletzt habe. Das ist auch in der Branche nicht üblich. Deshalb auch da nochmal Props an die beiden. Aber ja, ich war dann erstmal ein Dreivierteljahr raus. Und habe somit dann die Weltmeisterschaft 2014 verpasst. Was da passiert ist, wissen wir alle. Aber ich habe in dem Sommer auch meine heutige Frau kennengelernt. Von daher hat es doch nochmal ein Happy End.
Schicksal.
Gehabt. Ja.
Warum sage ich das? Ich habe mitbekommen, dass du gläubig bist.
Ja.
Christlich gläubig. Glaubst du auch, gewisse Dinge passieren im Leben aus einem gewissen Grund?
Also erstmal, ich bin sehr gläubig erzogen. Mein Opa, also väterlicherseits, den ich leider nie kennengelernt habe, weil er früh gestorben ist, war Pastor. Das heißt, mein Vater war schon immer sehr gläubig auch und hat uns auch so erzogen. Mhm. Mein Glauben hat sich, glaube ich, auch im Laufe des Lebens so ein bisschen verändert. Vom sehr christlichen Glauben hin zu, ich habe mich da mit vielen anderen Dingen auch beschäftigt, mit anderen Religionen, habe festgestellt, dass ich ganz oft der Kreis schließt, viele Dinge, die eigentlich die Kernthemen sind, sind nahezu gleich oder ähnlich. Mhm. Habe mich sehr viel auch dann mit so spirituellen Dingen beschäftigt eine Zeit lang. Mittlerweile komme ich wieder zurück zum christlichen Glauben. Also es ist verrückt, weil je nachdem, mit was man sich so beschäftigt und was man erlebt und was man hört und keine Ahnung, verändert sich das so ein bisschen. Mhm. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, ich glaube sehr fest daran, dass wir geguided werden. Und ich glaube, dass das Leben immer für einen läuft. Da bin ich der Überzeugung, auch wenn man es in dem Moment oftmals nicht erkennt oder auch nicht erkennen möchte. Aber ja, ich glaube schon, dass wir geguided werden und dass viele Dinge einfach so kommen, wie sie kommen müssen.
Wie lange hast du gebraucht, um diesen Gedankenansatz zu entwickeln, dass das Leben für einen läuft und nicht gegen einen?
Doch, gute Frage. Die Frage ist, was ist lang? Also schon eine Weile, auf jeden Fall.
Weil ich glaube, so von dem, was ich bisher gehört habe bei dir, hattest du bestimmt oft das Gefühl, das Leben läuft gegen dich.
Ja, definitiv.
Deswegen war jetzt für mich so die logische Schlussfolgerung, wie lange hat es gebraucht bei dir, bis es bei dir Klick gemacht hat und gesagt so, hey.
Weil ich schon ich habe schon eine Gabe immer schon gehabt, dass ich mich versucht habe, auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Und das hat mir schon immer geholfen. Und ich war am stärksten, wenn es richtig Probleme gab und wenn ich richtig in der Scheiße war. Das heißt, ich war oftmals sehr kritisch, wenn es gut lief. Und wenn es richtig scheiße war, war ich sehr positiv. Oder bin ich sehr positiv.
Hochinteressant.
Das heißt,
also komplett entgegengesetzt.
Ja, genau, komplett entgegengesetzt. Was mir immer geholfen hat, mich in der Balance zu halten. Mhm. Also auf der einen Seite ist es sehr förderlich, weil es mich immer am Boden hält. Immer. Mhm. Auf der anderen Seite hindert es mich auch manchmal, groß zu denken und zu fliegen.
Was weil du auch sehr bewegt stehst.
Genau, was auch eine schöne Eigenschaft ist. Meine Frau zum Beispiel ist komplett anders. Und deshalb ergänzen wir uns, glaube ich, auch so gut, weil sie ist genau der Gegenpart. Sie hat dieses großes Denken und wo ich dann immer eher derjenige bin, der das so ein bisschen runterbricht. Mhm. Aber ich glaube, dass das einer meiner größten Qualitäten auch während meiner Karriere war und dies dann doch, obwohl es viel Aufwand bedeutet hat, dazu geführt hat, dass ich 16 Jahre in diesem Kosmos Fußball bestanden habe, trotz aller Dinge, die ich so erlebt habe und mitgebracht habe. Dass ich, wenn es drauf ankommt, immer da war und dem Druck standgehalten habe.
Während der Verletzungsphase hast du deine Frau kennengelernt. War sie zu der Zeit ein großer Halt für dich?
Verletzungsphase war sie. Ich war in der Zeit noch gar nicht in der Lage, mich richtig zu öffnen. Weil logischerweise, ich habe sie relativ spät in meiner Karriere kennengelernt. Mhm. Das heißt, auch da hat man natürlich viel mit Vorurteilen, Ängsten zu tun. Ist sie nur mit mir wegen dem?
Das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du das? Du musst einen krassen Filter haben, so, ne? Also, sagen wir so, wie es ist, du siehst sehr gut aus, dann warst du ein erfolgreicher Fußballer, du warst in deiner Prime, ja, alles drum und dran. Die Frauen waren ja wahrscheinlich scharenweise, standen die an der Türe. So, und dann hast du natürlich oben eine Mauer, die du hochziehst, weil du dir genau die Frage stellst, wer meint's wirklich ernst mit mir?
Ja.
Und wer ist nur interessiert an mir wegen Geld, Fame, Bekanntheit, whatever it will be?
Ja, naja, ist tatsächlich nicht einfach gewesen. Ich glaube, es war der richtige Moment, weil ich war auch eine Zeit lang Single, logischerweise. Und das sage ich auch vielen Jungs, dadurch, dass du in einer Phase wild bist, stumpfst du auch ab, emotional, körperlich. Du scherst alle über einen Kamm irgendwie, weil es dann doch immer derselbe Ablauf, wenn du Single bist, datest, machst das, das, das. Und wenn du es zu oft machst, stumpfst du extrem ab, auch emotional, da glaube ich fest dran. Und mir hat geholfen, dass ich irgendwann so einen Upturn auf dieses Daten bekommen habe, auf diese selbe Abläufe, dass ich mich selbst versucht habe zu regulieren und mich zu enthalten, enthaltsam zu sein für eine gewisse Zeit, weil ich wirklich auch abgeturnt war auf dieses, auch auf die Frauen teilweise, weil es so einfach war und eben immer wieder dasselbe. Und ich glaube, das hat mir geholfen, auch mich und mein Herz wieder empfänglich zu machen, zu öffnen. Weil dieses Abgestumpfte so ein bisschen aufgehört hat. Und ich glaube, es war der Moment dann, auch bei meiner jetzigen Frau hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich dann wirklich mich hingegeben habe. Es war bei ihr ein Tick schneller, aber es hat mir schon geholfen, in dem Moment, dass sie mitten im Leben stand selbst. Also es war jetzt nicht noch mal eine zusätzliche Belastung, Verantwortung, die ich ja schon für mein Leben, dann auch mit mehr Geld für meine Familie, das sind ja auch Themen, die zerren dann an einem. Ich bin der Jüngste gewesen, aber der Einzige, der viel Geld verdient hat, kommt aus dem sozialen Brennpunkt. Kannst dir vorstellen, dass es auch innerhalb der Familie Themen gibt.
War das dann auch so, dass du so diese Position eingenommen hast, so deine Familie geldmäßig zu unterstützen?
Natürlich.
Also nicht nur deine Eltern, sondern auch deine Geschwister?
Natürlich.
Jesus.
Du musst dir vorstellen, wie gesagt, sozialer Brennpunkt und da gibt's natürlich Themen, Schulden hier und da. Hab dann auch versucht, hier und da zu unterstützen. Klar, solche Themen gibt's und das verändert natürlich sehr die Struktur innerhalb einer Familie, auch die Hierarchie innerhalb einer Familie. Ich bin der Jüngste gewesen.
Ja, ja.
Kannst dir vorstellen.
Das Nesthäkchen ist auf einmal der Ernährer.
Dann hilfst du hier, hilfst du da. Dann ist es vielleicht, gibt's vielleicht hier und da mal eine Abhängigkeit. Ist dann noch diese Ehrlichkeit da? Das sind Themen, die haben unsere Familie auch vor sehr große Probleme gestellt, muss ich schon sagen. Und es ist bei vielen meiner Kollegen so, die von sehr wenig kommen und dann einen gewissen Standard erreicht haben. Diese Diskrepanz ist extrem schwer zu balancen, also irgendwie in Einklang zu bringen, weil die Welten so unterschiedlich sind.
Hundertprozentig. Also jemand, der 1800 netto vielleicht verdient, auf einmal hast du hier einen Fußballer, der irgendwie 5-6-stellig im Monat verdient. Hast du auf einmal einen ganz anderen Bezug zu Geld, einen ganz anderen Zugang zu Möglichkeiten etc. etc. Und du bist halt noch in deinem klassischen Job, den du so ein Leben lang ausübst.
So ist es und du kannst die Größenordnung gar nicht richtig einschätzen. Also für den, der dann am Existenzminimum lebt, ist dann das, was du verdienst, so, dass du eigentlich dir ein Schloss bauen kannst, an 5 Orten der Welt lebst, die ganze Familie mitziehen kannst, was aber ja de facto überhaupt nicht so ist.
Ja.
Und dann musst du aber erklären, warum nicht und dass es nur bis zu einem gewissen Grad geht, dass es auch nicht für immer geht, dass es vielleicht auch nicht reichen würde, wenn du alle mitschleppen würdest. Und das sind natürlich Themen, dann erwartest du, dass man es versteht, aber derjenige eigentlich nicht verstehen kann, weil er aus einer ganz anderen Welt kommt. Dann bist du aber schnell abgehoben, dann bist du schnell, hast die Familie vergessen. Das sind dann
Themen natürlich. Diesen Balanceakt zu finden, das allen recht zu machen.
Und du siehst, das zieht sich durch mein Leben, immer dazwischen zu stehen. Also
das habe ich jetzt,
sehr einmal oft. Zwischen Mama und Papa, einmal zwischen meinem Leben, meinen Geschwistern. Das ist schon nicht einfach gewesen, das immer zu balancen. Und teilweise sind Themen, die damals entstanden sind, Streitigkeiten, die bis heute bestehen. Und das ist ein hoher Preis.
Boah.
Wo ich vielen sage, bist du bereit, und das ist wahrscheinlich bei dir und bei vielen anderen Geschäftsfeldern für Menschen, die erfolgreich sein wollen, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Weil der Preis.
Ich glaube, das sind sich viele oder die meisten gar nicht bewusst so.
Ja.
Weil ich sehe das jetzt aus der Brille eines normalen Menschen, wenn ich jetzt dein Leben oder meins oder egal wen nimmst, der zum Beispiel in den sozialen Medien präsent ist, so, ne, dann siehst du so diese Momentaufnahme von einem Leben. Ne, du siehst so, ich bin jetzt gerade in Dubai, du lebst in Dubai, ja, Kinder, Frau, alle glücklich, alle happy, ne, alles ist toll, Friede, Freude, Eierkuchen, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, so, ne, das gibt ja noch ganz, ganz viel nach unten, was unters Wasser geht, wo halt niemand sieht. Und ein paar von diesen Steps oder von diesen Punkten in einem Leben hast du jetzt ja erörtert, so, ne, was du alles durchlaufen bist, um dahin zu kommen, wo du heute stehst, aber du bist ja noch lange nicht am Ziel.
So ist es.
Die damalige Freundin, die du in der Verletzungsphase kennengelernt hast, ist deine heutige Frau?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja jetzt schon einiges an Jahren her, ne?
2014.
Ja, das 11 Jahre.
Ist leicht zu merken wegen der Weltmeisterschaft.
Ja, ja, krass, okay. Was hat sie anders gemacht wie andere? Vielleicht warst du auch zugänglicher zu der Zeit, ne? Verletzung hier, dann hast du gesagt Enthaltsamkeit, ich hatte das alles ein bisschen abgefuckt, dieses Rumgedate und so. Aber hat sie irgendwas Bestimmtes auch vielleicht anders gemacht wie andere Frauen, die vorher an dich reingetreten sind, um bei dir durchzukommen?
Ja, sie hat mir Sicherheit gegeben in der Form, dass sie eine gewisse Reife hatte und mitten im Leben selbst stand. Das ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, in meinem damaligen Lebenszyklus, wo ich sehr viel Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie getragen habe, konnte ich nicht noch ein Anhängsel haben, so auf
gut Deutsch gesagt. Ja, um das du dich kümmern musst.
Ja.
Ja.
Und sie hatte von Anfang an für mich diese Reife, die selbst, also sie hat eine Kombination, die es für mich selten gibt. Sie, logischerweise für mich sieht sie sehr gut aus, hat diese Reife in Form von, so aber selbstständig, in einer großen Stadt alleine gelebt und hat trotzdem diese familiäre, liebenswerte Art, weil sie kommt vom Land, ist sehr behütet aufgewachsen und glaubt an die Liebe des Lebens und dass es funktionieren kann, weil sie selbst auch erlebt hat, weil ihre Eltern bis heute sehr harmonisch zusammenleben. Und sie hat mir diese vermeintliche, oder was heißt vermeintlich, sie hat mir diese Sicherheit gegeben, erstens, sie ist nicht abhängig von mir. Zweitens, sie hat diese Liebe in sich, die ich auch gebraucht habe, vielleicht mütterliche Liebe, die mir eine lange Zeit
gefehlt hat.
Und dieses Kümmern auch um mich und dann am Ende auch die Überzeugung, dass Liebe für immer funktionieren kann. Und das ist für mich als Scheidungskind damals auch schon ein wichtiges Gefühl gewesen, was sie mir vermittelt hat.
Ich glaube auch das Gefühl, gerade für dich als Scheidungskind, der so sein familiäres Päckchen hatte, dass eine Person in dein Leben kommt, die dir bedingungslose Liebe gibt ein Stück weit, war etwas, was du wahrscheinlich vorher nie kanntest, so ein Stück weit auch. Ja, ne?
Stimmt.
Das erfahren hast und dir eine ganz andere Sichtweise aufs Leben gegeben hat.
Ja, stimmt. Trotzdem immer mit einem kleinen Restzweifel ist es nur weil, aber du hast mich gefragt, was der Punkt war, was sie anders gemacht hat und die Kombination, glaube ich, die habe ich so vorher nicht kennengelernt.
Bei all den anderen Frauen, die du kennengelernt hast vorab?
Ja.
Stark. Stande sie schon damals in der Öffentlichkeit?
Nee.
Also nein?
Nein.
Ah, das hat sich in der Phase entwickelt, wo ihr zusammengekommen seid?
Ja.
Witzig. Warst du da irgendwo auch eine treibende Kraft dann ein Stück weit durch deinen Bekanntheitsgrad? Dass ja, sie dann natürlich
100% ist so. Sie wurde ja damals dann, und ich glaube, das war der Kickoff von allem, als schönste Spielerfrau gewählt. Ich weiß nicht, damals gab es so ein Ranking. Das war wirklich relativ groß, auch Bildzeitung und so. Mhm. Und dadurch hat sie dann ein bisschen Hype bekommen. Und seitdem ist sie immer mehr gewachsen. Wir reden da auch oft drüber. Ich meine, logischerweise hat ihr das den ersten Push gegeben. Mhm. Den musst du dann auch für dich nutzen und irgendwie interessant sein. Das weißt du besser als ich. Auf Social Media, nur das hätte jetzt auch nicht gereicht, muss man schon irgendwie auch einen anderen Mehrwert oder wie auch immer du es nennen willst, bringen. Aber der erste Kickoff war logischerweise unsere Beziehung, ja.
Stark. Verletzungsphase, deine heutige Frau kennengelernt, Verletzungsphase überwunden. Der Schalke blieb dir treu. Nicht so wie jemand anders in der Vergangenheit, der dich versuchte abzusägen. Wir nennen den Namen jetzt nicht nochmal. Wie ging es denn weiter?
Ja, ich bin dann zurückgekommen. Leider, um es jetzt mal abzukürzen, nicht mehr so zurückgekommen, wie ich gestartet bin.
Mhm.
Ich bin zwar zurückgekommen, habe auch meine Spiele gemacht, aber es war nicht mehr so wie...
Hast du keinen Anschluss mehr gefunden?
Ja, das würde ich nicht sagen, aber ich habe einfach meine... Logischerweise waren dann auch andere Trainer da, wie das halt bei solchen Vereinen so ist. Aber ich habe nicht mehr so meine Topform gefunden, sodass ich tatsächlich da zum ersten Mal auch in einen auslaufenden Vertrag gegangen bin, was auch eine neue Erfahrung war für mich, weil kannte ich so vorher nicht. Und dann das Gefühl zu haben, okay, dein Vertrag läuft aus, die wollen mit dir nicht verlängern. Und was jetzt, war schon auch nochmal eine besondere Stresssituation, gerade dann in der Transferperiode selbst. Also vorher geht's ja, denkst, okay, super, ich bin ablösefrei, ja, da muss ja tschakka, dann klingelt's nochmal richtig. Aber leider war es nicht so, weil ich war ja auch in dem Jahr davor jetzt nicht in meiner Top-Leistung. Und dann habe ich das erste Mal erlebt, was es bedeutet, ablösefrei zu sein, auch eigentlich noch einen guten Namen zu haben, aber irgendwie das Gefühl zu haben, kein Verein will mich eigentlich haben.
Ah ja, das ist ja wie der Letzte beim Bolzplatz, der gewählt wird, gefühlt.
Ja, so war's. Und da musste ich mich Wochen und Monate selbst fit halten, was auch nochmal eine neue Extremerfahrung ist, weil klar, du hast dann eine Sommerpause, aber dann fangen die meisten Vereine wieder an zu trainieren und du bist immer noch frei und fragst dich dann, okay, wann geht's denn weiter? Und finde ich einen Verein, Berater logischerweise ab und zu im Austausch. Ja, wird schon, aber dann du denkst, okay,
Wann wird schon?
Genau, und du musst ja dann selber managen, dass du dich fit hältst, du musst einen Trainer nehmen, weil nur irgendwie ein bisschen ins Gym laufen bringt dir nichts, weil sobald du dann einen neuen Vertrag unterschreibst, bist du ja sofort im Mannschaftstraining. Das heißt, da musst du auch...
Du musst dieses Pensum halten.
Ja klar, sonst bist du sofort verletzt und kannst die Erwartungen wieder nicht erfüllen. Dann musst du dich aber motivieren, jeden Tag selbst irgendwie zum Sportplatz zu rennen und dich fit zu halten, aber auch richtig Gas zu geben. Das war dann schon auch nochmal eine besondere Erfahrung. Und dann aber, Gott sei Dank, bin ich... Nein, du hast ja keinen Lieblingsverein, aber dann bin ich auf den letzten Drücker zum VfB Stuttgart gewechselt.
Kam die auf dich dann zu, schlussendlich?
Ja, auf Berater, da habe ich jetzt keinen, ich weiß jetzt nicht, wie das entstanden ist, aber ein Berater hat angerufen und hat gesagt, du, VfB, ja, da bin ich am Morgen, Medizincheck. Und so war's dann. Damals haben wir in Berlin gelebt und dann bin ich Nacht- und Nebelaktion nach Stuttgart.
Zack, Sachen gepackt,
Medizincheck. Und dann war die Sache geritzt, was auch geil war. Also ich habe mich gefreut, super Verein, sind dann damals gerade aufgestiegen wieder.
Wir hatten ja auch unsere Zweitliga-Erfahrungen.
Genau. Also für mich war es top. Traditionsverein, super Fans, super Stadt. Da war eigentlich echt eine gute Lösung.
Wie lange ging der Stopp dort?
Zwei Jahre. Ja, im ersten Jahr super erfolgreich, sind fast in die internationalen Plätze gekommen. Im ersten Jahr vom Aufstieg. Zweiten Jahr... sind wir dann leider abgestiegen, was nicht so geil war. Aber auch da verrückt, das ist vielleicht ein Sprung, aber Relegationsspiel Union Berlin. Ich schieße ja eigentlich kaum Tore. Wir starten das Spiel, war wirklich ein guter Start, waren top drin. Ich hatte das Gefühl, boah, das wird unser Spiel heute. Ich weiß nicht, ob du weißt, Relegationsspiel, also gewinnst du, bleibst du in der Liga, verlierst du, rutschst du ab. Als Bundesligist hast du eigentlich immer nur... Du hast halt mehr Druck, weil der Zweitligist kann logischerweise nur gewinnen. Dann mache ich Tor nach, glaube ich, 20, 25 Minuten, Freistoßtor. Zählt nicht, weil einer unserer Spieler 5 Meter im Abseits steht. Völlig bescheuert, der hat gar keinen Sinn gemacht, dass er da stand. Auf jeden Fall, glaube ich, wenn wir das 1-0 da machen, hätte das die erste Anfangszeit bestätigt. Da wäre ich mir ziemlich sicher, dieses Spiel gewonnen. Hätte dazu geführt, der wahrscheinlich... Ich wäre einer der Helden gewesen.
Ja, die halt dazu beigetragen haben, dass du die Relegation gerettet hast.
So ist es, wir wären drin geblieben. Ich hätte dann, auch da ist mein Vertrag ausgelaufen, ich hätte dann wahrscheinlich nochmal 2-3 Jahre verlängert, wäre in Stuttgart geblieben. So ist es gekommen, dass wir verloren haben. 1-0, glaube ich, ist ausgegangen. Wir sind abgestiegen. Ich bin Vertrag ausgelaufen, nicht verlängert worden. Union Berlin ist aufgestiegen, seit dem Zeitpunkt nicht mehr abgestiegen. Ich war wieder vertragsfrei. Und damals schon 32 Jahre alt. Das heißt, da war der Markt nochmal
ganz anders.
Ganz, ganz anders. Das heißt, da hatte ich das Gefühl, wirklich, das Thema ist wahrscheinlich beendet. Und da habe ich dann erst. Ich glaube, Transferperiode war zu. Ein Tag später habe ich dann bei Hannover 96 in der zweiten Liga unterschrieben. Aber auch nur auf den letzten Drücker, weil für einen Betrag, den ich damals eigentlich niemals bereit gewesen wäre, zu unterschreiben, aber weil ich nichts anderes hatte.
Hattest du schon mal gesprochen über den Betrag?
Nein.
Sprichst du darüber?
Ich habe kein Problem damit. Ich habe damals bei Hannover 96 37.000 Euro brutto unterschrieben bei meinem letzten Vertrag.
Im Monat.
Liga, im Monat. Mhm. Ist trotzdem also viel Geld, aber damals muss man sich vorstellen.
Klar, aber du warst
genau,
ein bisschen weiter drüber noch.
Ich komme von einem wirklich Top-Niveau. Es war echt ein sehr guter Vertrag beim VfB Stuttgart.
Hast du da sechsstellig in einem Monat auch verdient gehabt? So?
Beim VfB?
Ja.
Ja.
Ja gut, klar, dann ist natürlich schon ein Abschlag.
Ja, und da habe ich extrem hohe Prämien gehabt.
Mhm.
Also Punktprämien, die waren beim VfB Stuttgart so hoch wie nie zuvor in meiner Karriere. Logischerweise war eher so ein leistungsbezogener Vertrag dann, weil ich auch schon älter war, als ich unterschrieben habe. Ja, und dann kam ich halt runter auf diese 37.000, die trotzdem okay waren, aber das waren, musst du dir vorstellen, es waren nicht mal annähernd so viel, wie wenn ich beim VfB ein Spiel gewonnen hätte. Also das waren dann Größenordnungen, die ich gemacht habe, weil es halt nichts anderes mehr gab, aber das war dann für mich auch nochmal so ein Ding, okay, 32, der Markt ist super schlecht für mich persönlich. Zweite Liga, was ich eh schon nicht machen wollte eigentlich. Ich hätte gehofft, dass ich in der Bundesliga nochmal irgendwas finde. Und dann ist genau das passiert, was ich ja eigentlich auch nicht wollte. Also es war schon von Anfang an so ein kein gutes Gefühl.
Mhm.
Und so ist es dann auch ausgegangen. Ich bin gekommen, war nicht richtig fit, weil ich musste mich in der Transferperiode wieder alleine fit halten.
Ja.
War dann aber schon älter, 32 logischerweise, bin gekommen, sofort ins kalte Wasser, musste eine Woche trainieren, dann sofort spielen, obwohl ich mich habe 2 Monate komplett alleine fit halten müssen, ohne Mannschaftstraining, sofort spielen, Achillessehnenprobleme bekommen. Ich habe, glaube ich, insgesamt dann nur 4 Spiele für Hannover gemacht und im Winter, ich bin erst im Oktober gekommen, im Winter vertragsaufgelöst und dann kam Corona und seitdem ist meine Karriere beendet worden, sozusagen.
Wie war das für dich? Also ich finde es ja eh schon krass, was mir gerade so durch den Kopf geht, wenn du so viele Mannschaften, Vereine wechselst. Du musst ja auch jedes Mal umziehen. So. Du ziehst ja von Freiburg nach Hannover, von Hannover, Schalke, Stuttgart. Also hier dieses ganze quer durchs Land die ganze Zeit ziehen. So, ne? Du vielleicht baust du gerade so deine Base auf, Freunde irgendwie, was weiß ich. Und dann musst du wieder weg. Und dann musst du wieder weg nach 2 Jahren. Das ist ja auch irgendwie so hier oben eine Sache, mit der du klarkommen musst.
Ja, deshalb ist dann auch für uns, das ist jetzt vielleicht wieder ein anderes Thema, aber kein so großer Schritt gewesen, dann
hierher
zu ziehen.
Ja,
du bist
klar.
Halt gewohnt, alle paar Jahre irgendwo anders hinzuziehen.
Deine Base zu wechseln. Deine einzige Konstante in dem Fall war dann deine heutige Familie. Frau.
Ja, so ist es.
Wann kam dein erstes Kind zur Welt?
Das kam zur Welt damals, als ich noch bei Schalke war. Das war 2016.
16, 9 jetzt.
Genau.
Schön.
Übermorgen.
Echt?
Ja.
Ach, schön. Und Kind Nummer 2?
Kam 2020.
Corona-Kind.
Ja.
Wie meinen Sie? Und er ist auch 2020 auf die Welt gekommen.
Ja.
Ja, stark. Was hat das noch? Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, vor allem mit deinem Background, der mich interessiert. Du hast ja so dein familiäres Päckchen gehabt und du hast so eine, vielleicht auch eine gewisse Wahrnehmung davon gehabt, was Familie bedeutet. Zumindest in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Mhm. Wie war das für dich, als du das erste Mal Papa geworden bist?
Nicht einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das, die Diskussion habe ich tatsächlich oft auch mit Kollegen, die Vater werden. Weil ich bin heute der Überzeugung dieses, also ich rede mal von mir. Bei mir war es nicht von dem Moment der Geburt so, ah, das war der krasseste Moment meines Lebens und jetzt ist dann mein Sohn ist geboren oder meine Tochter ist geboren, die war ja die erste. Das war nicht so eine krasse Veränderung für mich. Es war ein bisschen surreal.
Mhm.
Das Besondere, finde ich, an Kindern ist, deshalb bin ich auch kein Freund davon, das so zu formulieren, weil aus meiner Erfahrung war es so, es wird eigentlich mit der Zeit immer besonderer, immer enger, weil du lernst dieses Wesen, was dein Kind ist, immer mehr kennen, du baust eine viel größere Bindung auf mit der Zeit.
Mhm.
Bei mir war es nicht so, okay, die Geburt, krasste Moment ever und das hat alles verändert. So war es bei mir nicht. Es ist bis heute so, dass die Bindung immer enger wird mit der Zeit und gerade am Anfang als Mann hast du ja sowieso relativ wenig zu tun auch.
Ja.
Die Frau ist ja viel, viel mehr mit dem Kind unterwegs. Das heißt, diese Bindung, also ich musste erst Bindung aufbauen über die Zeit.
Mhm.
Und das hat es dann besonders gemacht, weil diese bedingungslose Liebe, dieses Gefühl, das kannte ich so nicht.
Das ist nochmal ganz anders wie von der Lebensgefährtin oder der Frau.
Ganz anders, ja. Ganz anderes Gefühl. Und das ist gerade bei, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist bei meinem Sohn genauso, aber bei meiner Tochter, die ja die erste ist, ist das schon, das ist schon ein extrem Wunderpunkt. Und das zu fühlen, ist schon was Besonderes. Aber nochmal, das wurde bei mir mit der Zeit immer stärker. Es war nicht von Tag 1 da. Wie war es denn bei dir? Also
ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also erstens bin ich in die Vaterrolle ein bisschen reingerutscht. Also ich habe meine Lebensgefährtin 2011 kennengelernt. Dann hatte ich schon 2 Kinder mitgebracht. Und die waren zu dem Zeitpunkt 5 und 7. Ich hatte allerdings den großen Vorteil, dass der leibliche Vater sich nicht gekümmert hat. Dementsprechend stand er mir auch nicht im Weg, weil oftmals ist es so, wenn dann noch jemand anders da ist, dann kollidiert das ganz gern. Und somit hatte ich einfaches Spiel, so ein bisschen reinzuwachsen mit fertigen Kindern schon, weil die waren ja schon aus dem Gröbsten raus. Okay. Nach 2, 3 Monaten haben sie dann auch Papa zu mir gesagt von sich aus, war auch ein ganz besonderer Moment für mich. Ich bin auch Scheidungskind, auch da ist viel bei mir passiert, so ein Stück weit. So Thema, wie Kinder auf dich reagieren, und Kinder sind ja oftmals auch der Spiegel von einem selbst so. Ne? Also du kriegst das zurück, was du gibst, und zwar direkt, ohne Filter.
Stimmt.
Das war schon die erste interessante Komponente in meinem Leben. Und dann 2013, als mein Elias auf die Welt kam, das war dann halt nochmal was ganz anderes. Weil dann habe ich ja alles immer von Null mitbekommen. Ne? Also Kind kommt auf die Welt, hier Pampers wechseln, Kacke am Finger, hier volles Programm, schreien die ganzen Nächte lang, weil Koliken gehabt, dann Nerven wie Drahtseile zu Hause, weil alle Schlafmangel hatten, gewühlt. Mhm. Aber trotzdem dann auch so diese Liebe zu erfahren, nochmal so von Anfang an, so ne, von Baby auf, hoch, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4, Kindergarten, Bindung, umarmen, in die Kita bringen, von der Kita holen, dieses Gefühl, diese Liebe zu bekommen, diese unbeschreibliche, bedingungslose Liebe zu erfahren von deinem Kind, das hat mir ja auch gefehlt in meinem Leben, ne, weil Mutter alleine ziehend, Vater in Mannheim, da lief auch nicht alles glatt zu Hause. Ich hatte ein verschobenes Bild von Familie, von Liebe, wie das so abzulaufen hat, wie das vielleicht so sein kann, wenn man behütet aufwächst, wie deine Frau. Und hab das dann so nach und nach selber erstmal lernen müssen und erfahren müssen. Ja. Und beim zweiten jetzt, bei Noah 2020, der auf die Welt kam, auch nochmal ganz anders. Also ganz anderer Charakter wie Elias. Sehr aufgeweckt. Auch eine ganz besondere Situation für uns gewesen, weil vor 3 Jahren gesagt wurde, er hat autistische Züge vom Kinderarzt. War erstmal für uns ein Schock, weil er von der Entwicklung, der ist jetzt 5, vielleicht so 2 Jahre zurück ist im Kopf, aber wirklich ein unfassbares Kind mit einer unfassbaren Lebensfreude, mit so viel Liebe, die er dir entgegenbringt. Mit so Momenten, wo aus dem Nichts das Kind zu dir kommt und sagt, ach Papa, ich liebe dich. Ja, und dich dann umarmt. Schön. Und du denkst so, ich schmilze einfach gleich daher, weil es ist so random in so Situationen, wo du gar nicht damit rechnest. Und das sind so schöne Momente in meinem Leben, die mich so erfüllt haben, die so die Leere ein Stück weit in mir geschlossen haben, die ich so mein Leben lang mit mir getragen habe.
Verstehe.
Um das abzuschließen, was du sie gefragt hast. Da kommen gerade so ein bisschen Tränen in die Augen, weil es mir so ein Backflash gibt von früher.
Ja, interessant, wie unterschiedlich auch ja die Erfahrungen da sind, ne?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Karriereende bei dir? Zwangsweise, Corona kam dann ins Spiel. Hast du denn erstmal eine Pause gegönnt von dem ganzen Fußballthema, oder?
Ich hatte auch immer ein bisschen Angst vor der Pause, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wollte diese Pause eigentlich nicht. Mhm. Also erstmal habe ich ja Vertrag aufgelöst, im Januar 2020, glaube ich, war es. Weil das irgendwie nicht gepasst hat, ich auch immer nur verletzt war. Ich wusste gar nicht, ob meine Achillessehne damals das überhaupt noch mitmacht. Das heißt, Hannover haben wir uns geeinigt. Und dann wollte ich eigentlich nochmal was Exotisches machen. Sowas wie Dubai oder keine Ahnung, irgendwo hier spielen oder irgendwo im Ausland spielen. Das wollte ich.
So Al-Nassr.
Ja, zum Beispiel. da habe ich auch Verhandlungen geführt, nur kam dann Corona. Dann war auch hier komplett Stopp. Und dann wurde ich quasi gezwungen, da war ich ja nochmal ein halbes Jahr, wo ich nicht Fußball spielen konnte. Und ich war immer noch mehr oder weniger in der Reha-Zeit wegen meiner Achillessehne und ich wusste gar nicht, ob mein Körper es überhaupt noch mitmacht. Und so war es eigentlich ganz gut, weil die Entscheidung wurde mir abgenommen, ob ich dann meine Karriere beenden will. Das heißt, ich habe dann im Sommer 2020 meine Karriere offiziell beendet und stand dann vor dem Moment, okay, what next? Ich war vorher trotzdem schon immer sehr, sagen wir mal, open-minded und habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, ich hatte sehr viele Unternehmer in meinem Freundeskreis, ich würde mal sagen ab 25, 26, ich hatte kaum Freunde im Fußball, das war irgendwie
auch interessant.
Immer so. Ich hatte auch immer ältere Freunde, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, der, ich war und bin bis heute so, dass ich so wie so ein Schwamm bin und gerne aufsauge, was so um mich rum passiert und gerne Wissen aufnehme, sehr gerne dazulerne und da hatte ich irgendwie immer das Gefühl, das ist so eine Welt, die ich nicht kannte und da kann ich sehr viel irgendwie mitnehmen für mich. Und deshalb war ich von meinem Mindset, glaube ich, schon sehr unternehmerisch, relativ früh, weil ich halt sehr viel mitbekommen habe und auch gerade in Berlin dann, ich habe dann auch eigene Veranstaltungen gemacht, so wie so behind the scenes, so wie Business Clubs, mit meinem damaligen Freund Sebastian Pollux, der Gründer von Amorelli und hat heute einen Venture Fund in Berlin. Den habe ich kennengelernt bei einem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund und dann haben wir uns gut verstanden, aber er total aus einer anderen Welt wie ich. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal unser Netzwerk zusammenschmeißen und gucken, was passiert. Und das war super interessant, weil wir haben dann 15 Leute maximal und dann haben wir aus Sport, Entertainment und Wirtschaft die Leute zusammengebracht. Keine Handys erlaubt, kein Social Media, nichts und haben dann im privaten Rahmen in unterschiedlichen Locations, unterschiedlichen Besetzungen, glaube ich, über 2 Jahre dann immer wieder Common Grow hieß das, die Reihe.
Common Grow, geil.
Und haben dann so Veranstaltungen gemacht und so ist natürlich auch mein Netzwerk sehr, sehr groß geworden, auch in dem Bereich und es waren wirklich Leute, die sehr
High Performer.
Genau, High Performer, also sowohl beim Sport als auch bei den Unternehmern. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, da habe ich sehr viel mitgenommen. Und deshalb dachte ich eigentlich, ich bin gut vorbereitet so, von meinem Mindset so. Ich habe gedacht, ja, okay, mir, ich höre immer die Geschichten, ja, fällt in ein Loch und so, passiert mir nicht, weil ich bin ja anders.
Mhm.
Aber es ist mir doch schon passiert. Also es war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit und dieses haltlos zu sein, irgendwie orientierungslos zu sein. Klar hatte ich Perspektiven, klar wusste ich, ich will vielleicht in einem Verein arbeiten. Ich habe mein Managementstudium gemacht in meinen letzten Jahren bei Hannover. Also Sportmanagement, Fernstudium und ich hatte dann mein Netzwerk und ich dachte, ja, es wird sich schon was ergeben, aber trotzdem dann in dem Moment, wo es dann wirklich klar ist, war es für mich schwer, weil es dann doch nicht so klar war, was ich machen will. Und dann hatte ich aber Glück, dass aus meinem unternehmerischen Netzwerk jemand auf mich zukam, der einen Verein gekauft hat in Österreich, also Wacker Innsbruck damals.
Mhm.
Sehr renommierter eigentlich, auch Traditionsverein in Österreich. Und der hat gesagt, Dennis, willst du nicht mein verlängerter Arm sein? Und ja, das habe ich dann angenommen. Das heißt, dann war ich ein halbes Jahr knapp Geschäftsführer von Wacker Innsbruck. Wir haben es dann zwar nach außen hin so kommuniziert, dass ich erst mein, sozusagen wie so hospitiere, bla bla bla, aber es war von Anfang an eigentlich klar, wo die Reise hingehen soll. Also ich war, de facto war ich Geschäftsführer der ausgegliederten Kapitalgesellschaft von Wacker Innsbruck. Und das war auch nochmal crazy, weil ich habe Vereinsfußball kennengelernt, aber das musst du dir vorstellen. Konservatives Österreich, Traditionsclub, alte Strukturen und dann kommt der dunkelhäutige.
Ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus willst.
33-jährige Ex-Fußballprofi, Jungspund, der jetzt kommt und quasi den
Laden aufmischen soll.
Genau, der jetzt
stark
sagen soll, wo es lang geht.
Und schon wieder wurdest du konfrontiert mit Peitschenhieb und Kritik. Absolut. Von allen Seiten.
Absolut.
Das kenne ich doch irgendwo, hast du dir gedacht.
Absolut. Und so war es dann, da gab es nur Stress hier und da, dann in dem Moment, wo ich Geschäftsführer geworden bin, gehe ich auch in eine Haftung rein.
Mhm.
Dann haben wir die Bücher geprüft vorher, weil bevor ich in eine Haftung gehe, muss ich natürlich gucken, was lief da vorher ab, bla bla bla. Da haben wir gesehen, die haben Schwarzgelder von A nach B hier und da und dann wollten wir das aufdecken, logischerweise. Die haben gemerkt, wir wollen was aufdecken, was denen nicht passt. Was ist passiert? Das war dann das Präsidium des EVs, also des Vereins, das ist ja die Muttergesellschaft, hat uns rausgeschmissen, damit wir nicht weiter prüfen können.
Und das Krimi.
Ja, und das Thema dann auch noch maximal öffentlich.
Ja.
Das heißt, dann habe ich mich im Namen des Investors vor die Medien in Österreich gestellt. Und Wacker Innsbruck ist ein Club, der relevant ist in Österreich.
Mhm.
Ich glaube, es war ORF oder so, habe mich vor dem Eigentümer gestellt, was dann hinter den Kulissen los war, warum, Strukturen, bla bla bla. Ich habe mich voll eingesetzt für den Investor. Der Investor hat teilweise Angestellte vom Verein unter Druck gesetzt, mit ausbleibenden Geldern, Gehältern von Mitarbeitern etc. Mhm. Und ich war immer dazwischen. Da sind wir wieder beim Thema. Ich war immer dazwischen, weil ich war ja der verlängerte Arm des Investors.
Das ist ja Wahnsinn.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich verbürgt, ich habe mich eingesetzt, wurde aber entlassen vom Präsidium, weil die Angst hatten, dass was aufgedeckt wird. Somit war ich raus. War dann wieder orientierungslos. Im Nachhinein hat sich rausgestellt, der Investor war nicht koscher. Der, ich glaube, der sitzt sogar irgendwo im Knast, weil der Geldwäsche und etc. betrieben hat. Mhm. Das heißt, ich habe mich für jemanden verbürgt, der eigentlich
nicht sauber ist.
Nicht sauber war, aber ich habe im besten Gewissen und Wissen.
Und da kommen wir zum Punkt, dass du das Gute in Menschen siehst.
Ja, genau. Bisschen Naivität, treu doof. Aber dann war ich wieder orientierungslos, mehr oder weniger. Ich war joblos. Mhm. Und in der Zeit haben wir uns dann entschieden, mit meiner Frau, die die treibende Kraft war, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war ein Prozess, wo wir gesagt haben, okay, wir wollten immer mal im Ausland leben. Wenn dann jetzt, du kennst selbst, die Kinder waren noch nicht in der Schule.
Ja.
Ich war arbeitslos. Da haben wir gesagt, okay, wenn dann jetzt, zurück können wir immer. Und so kam es dann, dass die Entscheidung gereift ist, dass wir nach Dubai gewandert sind. Das war 2021, Ende 2021.
Mehr oder weniger, als es Corona dann auf einmal nicht mehr gab, schon fast.
Genau. Also,
als der Ukraine-Krieg den Corona-Pandemie abgelöst hat.
Genau. So war dann die Zeit direkt nach meiner Karriere.
Ja. Und dann hast du dir gedacht, so, hey, mit dem ganzen Know-how, was du hast, werde ich Spielerberater schlussendlich, weil du kommst ja aus der Praxis. Wenn es jemand beurteilen kann, wie der Markt läuft, dann du. Mit all seinen Schattenseiten und mit all den Problemen. Mhm. Und vor allem junge Menschen, die vielleicht vor Dingen zu schützen, weil du sie selber erlebt hast.
Genau, das war die Intention. Diesen Gedanken hatte ich logischerweise schon vorher.
Ja.
Ich habe mein Ego hat sich lange dagegen gewehrt.
Ja.
Weil diese Spielerberaterindustrie und Branche ja so mit Vorurteilen behaftet ist. Und ich lange Zeit für mich nicht akzeptieren wollte, dass ich mit jemand, der kein Fachkenntnis hat, der nichts mit Fußball zu tun hat, um dieselben Spieler kämpfen muss. So, das konnte ich lange mit meinem Ego nicht vereinbaren, was totaler Bullshit ist im Nachhinein.
Ja. Sieht
man aber auch oft, wie das eigene Ego
einem im Weg steht.
Weil wenn man es runterbricht, und das habe ich tatsächlich gemacht, auch mit meiner Frau, bevor wir ausgewandert sind, wir haben ganz klassische Pro- und Kontralisten geschrieben.
Mhm.
Und in dem Prozess, wo ich dann wieder orientierungslos war, habe ich tatsächlich mich wirklich hingesetzt, ein Blatt Papier und auch mal so ein bisschen meine eigene Identität auf Papier gebracht. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was kann ich? Qualifikationen. Um ein Bild dafür zu bekommen, was für mich überhaupt in Frage kommen würde. Und ich bin halt schon immer wieder zu dem Moment gekommen, wo diese Branche, in der ich jetzt bin, sehr viel vereint von dem, wer ich bin oder was ich mitbringe.
Mhm.
Und deshalb kam dann der Entschluss, in die Branche zu gehen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, das Paket, was ich mitbringe an Erfahrung, Herkunft, sowohl positiv als auch negativ, weil ich glaube, gerade weil ich so viele negative Dinge erlebt habe, kann ich viel, viel mehr Erfahrung mitgeben, als wenn jetzt einer, der nur permanent auf der Welle geschwommen ist, auf höchstem Niveau, glaube ich nicht, dass der so viel mitzugeben hat.
Hundertprozentig.
Wie ich heute. Und deshalb verbunden noch mit einem Aspekt, der auch extrem wichtig ist in dem Bereich, ist die Business-Seite.
Mhm.
Weil klar, nur weil ich Ex-Profi bin, qualifiziert mich das nicht, ein guter Berater zu sein, weil logischerweise kann ich dem Spieler Erfahrungswerte weitergeben, aber trotzdem muss ich auch wissen, wie strukturiere ich Verträge, wie kann ich mit Zahlen umgehen, wie versuche ich das Beste auf der Seite rauszuholen. Und da gehört schon auch ein unternehmerisches Denken dazu.
Mhm.
Und da das bei mir schon gepaart ist aufgrund meiner Erfahrung, zusätzlich habe ich Vereinsfußball kennengelernt, ich weiß auch, was so die andere Seite, wie denkst du auf der anderen Seite, dann Migrationshintergrund, dann diese zwischenmenschliche Themen, glaube ich schon, dass...
Dann auf menschlicher Ebene, weil du ein sensibler Typ bist auch, ja, so, ne?
Stimmt. Empathie, was man auch braucht, glaube ich schon, dass der Spieler sehr viel Dinge hat, wovon er profitieren kann, die er so in der Form, wahrscheinlich in der Kombination, nirgendwo anders findet. Und es gibt mir extrem viel, jetzt heute im Nachhinein, Dienstleister zu sein. Ich bin auf der anderen Seite. Vorher wurde mir gedient, jetzt bin ich Dienstleister. Mhm. Und das gibt mir auch, das ist für mich auch ein erfüllendes Gefühl, worum es ja auch emotional, also muss ja auch emotional erfüllend sein.
Ja.
Und das Gefühl habe ich, dass ich da was gefunden habe, was sehr erfüllend ist.
Hast du das Gefühl, in der Rolle, in der du dich jetzt befindest, als Spielerberater, bist du irgendwo angekommen im Leben?
Ja, würde ich schon sagen. Logischerweise aber, schau mal, dieses Mindset von nicht zufrieden sein,
Selbst sein größter Kritiker.
Selbst sein größter Kritiker, dann maximalen Erfolg anstreben, Perfektionismus, diese Dinge, die sind ja trotzdem, gehören ja trotzdem immer noch zu mir, auch wenn ich sie besser einordnen kann. Mhm. Aber für mich habe ich noch nicht mal begonnen heute. Da, wo ich sein will, habe ich noch nicht mal begonnen. Und jemand anders würde sagen, für die kurze Zeit bin ich schon sehr weit gekommen, aber für mich habe ich noch nicht mal angefangen. Und das ist dann schon auch wieder ein Stück weit anstrengend, wenn man so tickt. Und da bin ich wieder in demselben Hamsterrad, in dem ich vorher war.
Was gibst du deinen Kindern mit? Also du hast ja viele, ich nenne sie jetzt mal Defizite, ich kenne das von mir, das sind sehr, sehr viele Punkte, wo ich mich selber drin sehe, gerade auch aus dem Background, dass du selber dein größter Feind bist. Aber wie versuchst du diesen Teufelskreis zu durchbrechen, deinen Kindern das so nicht mitzugeben, so dieses so, hey, immer selbstkritisch, so zu krass selbstkritisch zu sein? Wie siehst du da deine Rolle als Vater?
Ich würde schon sagen, dass meine Rolle sehr, also meine Frau ist sehr, die hat diese Liebe, die sie von damals bekommen hat, die kann sie ungefiltert weitergeben an unsere Kinder. Ich glaube, die bekommen so viel Liebe, vor allen Dingen mutterlicherseits. Also ich versuche diese Liebe auch von mir zu geben, soweit ich es kann. Ich kann nicht so viel geben, glaube ich, wie meine Frau in der Lage ist zu geben, was auch nicht schlimm ist, finde ich. Ich versuche schon, meine Kinder so dahingehend zu erziehen, vor allen Dingen meinen Sohn, dass es schon wichtig ist, Dinge durchzuziehen, was man anfängt, zu Ende zu bringen, dass nicht alles selbstverständlich ist. Also ich glaube schon, dass ich da viele Dinge weitergebe, logischerweise, die ich auch in meinem Leben erfahren habe, weil ich aber auch glaube, dass sie wichtig sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, sein Kind, nur weil es in einem anderen Umfeld aufwächst, so hingehend zu erziehen, zu glauben, dass das alles selbstverständlich und normal ist, sondern mir ist es schon wichtig, weiterzugeben, dass man was dafür tun muss. Nicht was dafür tun muss, um meine Liebe zu bekommen, die ist bedingungslos.
Sondern das Ganze drumherum halt, das Ganze drumherum. Diese materialistischen Dinge etc. Genau. pp. Oder Urlaube oder whatever, genau. Leistungsprinzip auch so wieder, wie der Fußballer schlussendlich.
Genau, also so ein bisschen meine Rolle ist, Zuckerhut und Peitsche, sagt man das? Nee.
Ja. Yeah.
Schon auch diese Liebe zu vermitteln, aber trotzdem auch diese Klarheit, Struktur, Konsequenz. Das ist mir schon extrem.
Was passiert, wenn du das tust, welche Konsequenzen bringt?
Also ich würde schon sagen, da bin ich schon sehr
straight, ja. Ja, das finde ich auch gut. Ja. Ihr füllt eigentlich beide eure Rollen so ein bisschen als Eltern, so ein Stück weit, ne? Also jeder hat so seinen Part, den er so mitbringt. Wahrscheinlich kam das so natürlich mit sich, weil ihr schon vom Typ her unterschiedlich seid.
Ja.
Habt ihr euch da so reingefunden in die Rolle?
Aber ob die richtig oder nicht, du weißt selbst. Am Ende des Tages, du versuchst als Elternteil
das Beste
zu machen. Und das ist auch was die Erkenntnis, die ich auch schon viel früher, da gerade in dieser Zeit, wo ich viel von früher aufarbeiten musste, loszulassen, zu vergeben seinen eigenen Eltern.
Oh, ein ganz großer Schritt. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt.
Auch bei mir, gerade mütterlicherseits zum Beispiel, weil meine Mutter hat sich auch bis heute, kannst du dir vorstellen, wenn man die wichtigsten 10 Jahre, und dann wird derjenige auch noch bekannt, Profi, und dann wirst du dann auf deinen Sohn auch immer noch angesprochen, was für, jedes Mal werden die Knöpfe gedrückt bei meiner Mutter, und ich habe so oft meiner Mutter gesagt, dass, oder auch ihr so vergeben dafür, weil sie in dem Moment auch nicht anders konnte, weil auch sie hat ihre...
Oder vielleicht auch nicht besser wusste.
Ja, genau, das meine ich damit. Auch sie hat ihre Themen von früher. Ja. Deshalb will ich, also diese Schuldgefühle, glaube ich, sind extrem wichtig loszulassen oder zu vergeben, weil ich heute weiß, dass man als Elternteil immer versucht, sein Bestes zu geben, und das ist mit Sicherheit nie perfekt, auch wenn man es versucht, aber da ist die Erkenntnis aus meiner eigenen Kindheit und der Beziehung zu meiner Mutter, glaube ich, sehr wichtig, um auch heute das ein bisschen, also da habe ich diesen Perfektionismus irgendwie nicht, weil ich weiß, ich versuche das Maximale zu tun, aber ich mit Sicherheit auch nicht perfekt bin. Das kann ich mir da schon eingestehen, komischerweise.
Ja, weil es da vielleicht nochmal wichtig ist, die Rationalität auszuschalten und vielleicht dann zu sagen so, hey, lass den Ding einfach ihren Lauf.
Ja, wahrscheinlich.
Heute bist du 38, hast du gesagt.
Genau.
Eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Was würdest du dem 12-jährigen Dennis heute ins Ohr flüstern?
12-jähriger Dennis.
Das war eine etwas schwierige Phase, wenn wir uns zurückerinnern am Anfang des Gesprächs. heute als 38-Jähriger.
Boah, das ist eine sehr tiefe Frage.
Ich weiß.
Als 12-Jähriger. Mein erster Impuls war Vertrauen.
In dich selbst?
Ja. Und hab Vertrauen, dass alles gut wird. Kommt wieder so ein bisschen zurück zu dem, mit der Erkenntnis, das Leben wird immer oder läuft immer für dich.
Und nicht gegen dich.
Nicht gegen dich. Und mit dieser Erkenntnis würde ich das, glaube ich, meinem 12-Jährigen ich sagen. Vertraue. Vertraue dem Weg.
Würde dem 12-Jährigen Dennis wahrscheinlich viel Ballast von den Schultern
ja.
werfen.
Absolut.
Abnehmen.
Absolut.
Danke, dass du mein Gast warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war ein Gespräch, was in eine Richtung ging, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Genau deswegen liebe ich das Format, weil dann auf einmal Sachen hochkommen oder sich in dem Gespräch entwickeln, die so nicht vorhersehbar waren. Umso toller, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, weil oftmals auch trotz ehemaliger Fußballprofi gibt man nicht so gerne tiefe Einblicke, vor allem auch so Verletzbarkeit zeigen, gewisse Dinge zeigen, aber das gehört zum Menschsein dazu, finde ich jetzt persönlich.
Es ist auch wichtig, dass Menschen wie wir über solche Themen reden, glaube ich. Ich finde das extrem wichtig. Und das mache ich auch mit meinen Spielern zum Beispiel.
Hundertprozentig. Weil das zeigt auch, dass wir nicht unfehlbar sind.
So ist es.
Du bist trotzdem Mensch. Du bist keine Maschine. Ich bin keine Maschine. Und umso wichtiger ist es dann, solche Sachen zu zeigen zur Außenwelt, dass diese Fassade, die wir auf den sozialen Medien vielleicht sehen, nur ein Prozentsatz von dem ist, was dich ausmacht.
Absolut.
War ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Dennis.
Danke dir.